Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 227. Mein Name ist René, außerdem heute Abend mit dabei der Dennis.
Ja, hallo, servus.
Der Herr Marvin.
Hi.
Und der Herr Basti.
Gute.
Gute. So, wir wollen die Fußball- oder die Bundesliga-freie Zeit, muss man ja eigentlich sagen, so ein bisschen überbrücken. Es hat sich dann doch ja das eine oder andere getan. Wir haben uns mal gepflegt eine Woche Zeit gelassen, um mal so ein bisschen Themen zu sammeln. Und werden die auch gleich der Reihe nach durchgehen. Am Anfang machen wir doch erstmal ein bisschen Housekeeping, weil es ist ein neuer Monat und deswegen möchten wir alle ganz artig Danke sagen an die Menschen, die uns im letzten Monat via PayPal, via Patreon oder einfach mit Kommentaren, Empfehlungen etc. unterstützt haben. Vielen Dank, dass ihr das jeden Monat wieder aufs Neue tut und uns hier ja unterstützt, motiviert, antreibt. Das macht dann doch eine ganze Menge Spaß. Auch nochmal dezent der Hinweis auf unser Sommerfest am Basti. Wann war das nochmal? Ich vergesse das Datum immer.
16.07.
Genau, am 16.07. Es haben sich jetzt schon über 40 Leute angemeldet. Ich glaube, so ein bisschen Platz ist noch. Also ruft jetzt die Nummer neben eurer Landesflagge an oder geht einfach auf eintracht-podcast.de. Da hat der Marvin auch einen kleinen Beitrag dazu geschrieben. Da stehen nochmal alle Daten drin und da könnt ihr euch eintragen. Und dann wissen wir so ungefähr, mit wie vielen Menschen wir da zu rechnen haben.
Mit schönen Bildern übrigens und sehr professionellen Bildbezeichnungen. Ich will hier nichts hören.
Wer hat denn was wegen Bildern? Ich weiß gar nicht.
Ich weiß nicht, ich ignoriere das jetzt auch.
Genau, ignoriere das jetzt. Und ansonsten haben wir noch Geburtstagsgrüße rauszuhauen, Herr Marvin, oder?
Ja, ich meine ganz spezielle Geburtstagsgrüße. Unser bester Stürmer, unser aller Stürmer, unser Toni Yeboah wird heute, so sagt man zumindest, 50 Jahre alt. Ja.
Um die 50. Denke, das ist
um die 50. Um die 50.
Ja, vier Jahre mehr, vier Jahre weniger, man weiß es nicht so genau. Er sieht auch heute noch viel fitter aus, als man ihm sagen würde, er wäre 50. Also insofern, Grüße nach Ghana, der ist ja noch öfter mal hier in Frankfurt, der alte Dachs. Also vielleicht können wir den auch mal irgendwann in 10 Jahren oder so in einen Podcast einladen. Das ist so ein bisschen so das Fernziel, aber ansonsten einfach schöne Grüße raus und freut mich, dass er mal für die Eintracht gekickt hat. Vielleicht tut es ihm ein Nachfahre von ihm irgendwann mal gleich.
Ja, ich weiß nicht, Nachfahren. Hatten wir da nicht schon hier von dem Bum Bum Dings den Sohn da? Das war ja auch nicht so der große Hit.
Zumindest Publikumsliebling so gewesen.
Ja.
Okay, war doch okay.
Ja, es war.
Ja, was hier los?
War okay, ja, ja.
Du.
So ist es.
Also, ging schon. Ging schon.
Ging schon.
Ja.
Wie geht's denn mit dem Bobic so, Herr Basti?
Warum werde ich immer darauf angesprochen? Ich halte mich erstmal zurück, habe ich beschlossen. Ich habe die Pressekonferenz gesehen, da werden wir ja gleich nochmal detaillierter drauf eingehen, nehme ich an, weil der Marvin war ja vor Ort, wenn ich das hier mal spoilern darf.
Immer diese Pressehaltung.
Ich muss sagen, die Pressekonferenz war alles in allem in Ordnung. So fair muss man sein. Was er gesagt hat, hat an gewissen Stellen teilweise sogar tatsächlich Sinn gemacht. Die Frage, ob er das dann umsetzt und wie er das umsetzt, muss man natürlich jetzt abwarten. Er ist an gewissen Stellen natürlich noch, hat er glaube ich gedacht, er hockt trotzdem noch in diesem Stadion an der Schleißheimer Straße beim Mobilat-Sift-Budentalk und hat Witze gemacht wie, ja, ich werde Bruno Hübner wahrscheinlich öfter sehen wie meine Frau in der nächsten Zeit. Da kann man schon sehen, aus welcher Humorschule er kommt und mit wem er so seine Zeit verbringt. Und dass der Tankstellenwart ihm viel Glück gewünscht hat, da habe ich mir auch gedacht, na dann hat er es ja schon mal zumindest einen Anfang, wenn er den Tankwart schon mal von sich überzeugt hat. Aber jetzt Spaß beiseite, Pressekonferenzen sagen nie viel aus. Bei Kovac waren wir auch einigermaßen zufrieden, obwohl er auch viele Phrasen rausgehauen hat.
Bei Fee auch.
Jetzt auch. Ja gut, Fee ist ja eher dann so ein launischer Typ, gell? Der macht ja da gerne mal einen Scherz. Und tut so, dass er so einen ganz verschmitzten Humor hat und am Ende kommt gar nichts bei rum.
Ja, aber da waren wir nach der Pressekonferenz ja eigentlich auch ganz zufrieden.
Ja, eben, aber die Sache ist ja, es kommt jetzt drauf an, was er macht. Und was mich überrascht hat, was ich anders erwartet hätte, er hat sich ja aus meiner Sicht hat er sich eindeutig zu Hübner bekannt, sag ich mal. Also er hat gesagt, dass die Arbeit im sportlichen Bereich jetzt mit diesem Dreierteam laufen wird, so wie ich es verstanden habe. Mit Kovac, Hübner und Bobic, dass er natürlich, was er auch nochmal betonen musste, dass er natürlich am Ende die Entscheidung trifft. Aber er hat auf mich den Eindruck gemacht, was mich ein bisschen beruhigt hat, auch, dass die zu dritt das besprechen. Das heißt, wenn er dann einen Oliver Pocher-resken Vorschlag macht, dass die anderen zwei wenigstens ein Veto einlegen können. Und ich bin gespannt, was er jetzt macht. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und insbesondere Dennis, weil er war ja in der Bobic-Sendung noch nicht da und was der Marvin so, was seine persönlichen Eindrücke vor Ort waren. Also, ich habe ja gesagt, ich habe jetzt meine Meinung dazu gesagt, man kann nicht viel mehr sagen als letztes Mal, meine Meinung hat sich nicht geändert, aber ich werde jetzt probieren, mich zurückzuhalten und ihn so neutral, wie es mir möglich ist, was auch nicht leicht ist, weil das muss ich noch ganz kurz erwähnen, sorry, die Nachricht, dass er im Sat.1 Ran EM-Talk da rumhüpft, das hat mir nicht unbedingt in den Kram gepasst und hat auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass es mir leichter fällt, ihn neutral zu beobachten, wenn er dann eine Woche später so ein Bullshit macht.
Ich glaube, das ist dann aber auch das Problem. Also ja, müsste er vielleicht nicht, weil er jetzt eine andere Rolle begleitet und das halt auch irgendwie in dieses Konstrukt absolut nicht reinpasst. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es einfach ein verhandelten Vertrag gibt, aus dem er jetzt aus der Nummer nicht rauskommt.
Ja, das wird mit Sicherheit so sein. Das ist auch jetzt im Endeffekt ist es so, wenn du dir die Teilnehmerliste anschaust, ist es weniger dramatisch als bei Sachen, die davor passiert sind, so insbesondere bei Sport 1. Trotzdem ist es ungünstig, denn es ist ja konträr zu seiner ursprünglichen Aussage, die er zum Beispiel auch bei der Pressekonferenz getätigt hat, dass er gesagt hat, die ganze Energie und die volle Zeit geht jetzt auch für die Eintracht drauf.
Yeah.
Da stellen wir uns jetzt natürlich die Frage, wie entwickelt sich das denn? Muss der jetzt, dann wird er zugeschaltet, muss der jetzt vielleicht nur zum Sat.1-Studio oder ist der womöglich in Frankreich? Also ich gehe mal davon aus, dass Letzteres nicht der Fall sein wird, denn das wäre in der Tat im größeren Maße zeitraubend. Wenn das der Fall sein sollte, dann muss man das wirklich nochmal überdenken, ansonsten sage ich mal, naja gut, macht er ein bisschen Pressearbeit. Ich sehe es ähnlich wie der Basti, mir hat es auch gleich nicht gefallen, ich hatte das dann auch gelesen. Müssen wir mal abwarten.
Finde ich trotzdem, weil über so Verträge kann man ja mit Sicherheit sprechen. Also es ist auch oft so, dass Leute Experten sind und dann gehen die wieder raus.
Meine Befürchtung ist,
dass er das gut findet. Ich glaube, er findet das gut und das habe ich ja schon gesagt letzte Woche.
Ich weiß nicht mal.
Gar nicht, dass die Leute, mit denen da rumhängt, lächerlich sind. Ich glaube es wirklich nicht. Ich glaube tatsächlich, weil ich habe alte Fotos auch gefunden, wo er vor 4 Jahren schon mit Oliver Pocher rumgehangen ist. Der findet das halt cool, das ist ja auch in Ordnung. Ich will auch mich jetzt hier gar nicht aufspielen. Ich will nur, ich habe Bedenken, dass er denkt, dass es normal ist, dass er da rumhängt. Also der Marvin hat es ja gesagt, der hängt mit Leuten rum, die Hochzeit von Daniela Katzenberger moderieren, also bei aller Liebe.
Und der hängt ja nicht privat mit denen rum, sondern der ist mit denen in einer Sendung und da fängt es ja halt an, problematisch zu werden. Ja.
Nein, ich habe doch gesagt, ich habe Fotos gefunden, wo er privat auch mit denen rumhängt, darum geht's.
Natürlich hängt er auch privat mit denen rum, das ist mir aber egal, mir ist es nur relevant, weißt du, ich meine, wenn er privat mit sonst irgendjemandem, ich will nicht wissen, mit wem Stäubing so privat immer rumhängt, weißt du, so
keine Ahnung. Der kann ja privat rumhängen, mit wem er will. Das ist doch.
Ja, nein, es ist, so meinte ich das auch gar nicht. Aber der Marvin hat es letzte Woche gesagt. Ich finde es trotzdem. Als Eintracht-Fan finde ich es peinlich, wenn der Vorstandsvorsitzende Sport sich in so Kreisen bewegt. Tut mir leid. Da hätte ich lieber Matthias Ums wieder, der im Bahnhofsviertel rumhängt.
Das ist mir vollkommen egal, mit wem der privat irgendwie abends einen trinken geht. In dem Moment, wo er, das ist nachvollziehbar, in so einem EM-Studio ist, wo es eigentlich darum geht, die Mannschaft fürs nächste Jahr aufzubauen und unter Umständen einfach seine ordinäre Aufgabe, nämlich eben Sportvorstand zu sein und sich um die Belange des Vereins und der zukünftigen Mannschaft und Struktur zu kümmern, darunter leiden, dann wird es für mich problematisch, ob der abends mit Pocher durch die Bar zieht und ein Bier trinkt. Ich mag den Pocher auch nicht, aber dann ist es mir halt auch Latte, weil in seinem Privatleben kann er machen, was er will.
Ich meinte doch gar nicht die Leute, ich will doch gar nicht den Pocher angreifen, der mag auch ein cooler Kerl sein. Ich meine,
den Pocher muss man aber angreifen, Gottverdammt doch eins.
Ja, nein, ja natürlich, aber ich meinte eher, dass das ja trotzdem was über einen aussagt, mit wem man rumhängt und dann da kann man mit vielleicht auch wenn es jetzt krude klingt, Schlüsse daraus ziehen, wie er selber drauf ist und was das für Auswirkungen auf seine Arbeit hat.
Ja, das stimmt.
Ich glaube trotzdem nicht, dass jemand, der bei Sinnen ist und der eine strukturierte Arbeitsweise und seriös arbeiten will, wie ich habe letzte Woche auch schon gesagt, Heidel und Eberl und die ganzen Manager, vor denen ich wirklich Respekt habe, die würden nicht mal im Ansatz darauf kommen, sich in solchen Kreisen zu bewegen, weil, und jetzt kommt das Nächste, solche Kreise verhindern aber auch in gewissen Teilen, dass du ernst genommen wirst. Ich glaube, ja, das dass so Leute wie Matthäus, Effenberg, selbst Oliver Kahn und Mehmet Scholl, du wirst dann, glaube ich, an gewissen Punkten nicht mehr ernst genommen, wenn du dich einmal in dieses Hampelmann-Becken begeben hast. Das ist, finde ich, so. Genau so. Ja. Ich finde, dass er mit seiner Sport1-Kolumne auch dazugehört. Und ich kann nur hoffen, und ich hab's gehofft, bis die Meldung kam, dass er doch nicht aufhört, dass er den Turnaround schafft, weil das kannst du ja auch schaffen. Das kannst du ja auch schaffen. Gina Wild hat auch irgendwann aufgehört, Pornos zu drehen und hat normale Sachen gemacht. Das ist in Ordnung. Aber ich hoffe nur, dass er das auch will und dass Leute ihm das auch sagen. Und dass das wirklich eine vertragliche Nummer ist. Weil dann kommt er ja, das ist ja nicht so schlimm, der hat ja jetzt wirklich keine ganz, ganz schlimmen Sachen gemacht. Ich will nur, ich fände es besser, wenn der Vorstandsvorsitzende der Eintracht eine ernstzunehmende Persönlichkeit wäre, auch neben dem Fußballplatz.
Der Sportvorstand, nicht der Vorstandsvorsitzende. Genau.
Aber gut, wir geben ihm ja grundsätzlich mal die Chance. Wir schauen mal. Dennis, wie hast denn du das gesehen?
Also ich muss sagen, ich sehe das schon auch ähnlich wie ihr. Natürlich ist das ein bisschen problematisch mit den Sachen, mit wem du dich umgibst, insbesondere in dem Bereich, ist natürlich schon im Endeffekt oftmals ein Indikator für ja deine Einstellung vielleicht auch. Ich hoffe, dass er die Professionalität auf der Arbeit Sportvorstand beziehungsweise Vorsitzender Sportbereich dann auf jeden Fall so durchsetzen kann, dass wir im Endeffekt sagen, ja, hat überhaupt keine Auswirkungen, mit dem der sonst so abgehangen hat oder was er vorher gemacht hat. Natürlich ist das immer erstmal auch für mich als Fan war es natürlich auch erstmal, oh nein, ja, was ist denn hier, warum macht er denn jetzt dieses Studio, diese Sache mit EM und so weiter, warum macht er denn nicht da? Aber ich hoffe, ihr habt recht, dass der Vertrag auch so weit ausgelegt werden kann, dass er sagt, hier Leute, ich konnte damals noch nicht genau sagen, wie es aussieht mit, dass ich jetzt bei der Eintracht eben bin, der eine Mannschaft auf, ich kann nur zugeschaltet werden, ich kann nicht selbst vor Ort sein und so weiter. Wenn das natürlich wirklich der Fall sein soll, das wäre für mich auch eine Riesenkatastrophe, weil im Endeffekt, wir wissen es alle, du musst vor Ort sein, du musst ständig aktiv sein, du musst volle Power eigentlich in diese Sache bringen, um da auch eine einigermaßen gescheite Leistung, weil es wird schwer genug, da reden wir ja später noch drüber, da wirklich eine gescheite Mannschaft für nächste Saison hinzubekommen. Mit einer guten Vorbereitung. Zu dem Thema Bobic generell, weil, wie er vorhin gesagt hat, letzte Woche ja leider dann nicht geklappt hatte. Ich muss sagen, ich bin sehr skeptisch, muss aber auch aufgrund der Alternativlosigkeit sagen, ah ja, Bobic, dann zeig halt, was du kannst. Aber die Vertragslage, weiß ich jetzt gar nicht, ihr habt bis, helft mir kurz, bis 2019?
Ja,
Vertrag. Sollte natürlich dann auch nicht auf Biegen und Brechen erfüllt werden, wenn wir merken, es bringt nichts und die Netzwerke funktionieren überhaupt nicht, die Arbeit läuft nicht, dann auch mal in dem Schritt den Schritt zu gehen, okay, tut mir leid, war ein Missverständnis, wir trennen uns an der Stelle doch lieber wieder frühzeitig. Hoffe ich, dass da auch die Verantwortlichen die Eier wirklich für haben, denn ich habe keine Lust, hier eine Sache durchzusetzen, dann am Ende wirklich vor einem Trümmerhaufen zu stehen, zu sagen, oh Mann, jetzt 3 Jahre Bobic und die Eintracht ist 10 Schritte nach hinten gegangen, anstatt nur auch nur einen nach vorne. Also muss man ein bisschen schauen. Ich gebe ihm auf jeden Fall Kredit. Ich sage, hallo, herzlich willkommen in Frankfurt, mach gute Leistung. Bring gute Leistung, versucht die Fans wieder mit ins Boot zu holen, wie das ja damals auch ja so ein bisschen, ja, das haben wir ja auch schon drüber gesprochen gehabt. Er ist ja manchmal, eckt er ein bisschen an, wirkt ein bisschen ja, komisch, meiner Meinung nach. Aber gut, wenn er uns jetzt überzeugt und irgendwo mal einen einigermaßen gescheiten Transfer, der auch auf ihn zurückzuschließen ist, wo wir sagen, Mann, da hat er seine Netzwerke genutzt oder sonst irgendwas, sind wir doch schon wieder alle zufrieden. So, Monolog beendet, vielen Dank. So viel würde ich zum Bobic sagen.
Ja, ich meine, unterm Strich kannst du jetzt auch an der Stelle nicht viel anderes machen, als ihn jetzt einfach mal machen zu lassen, weil er ist jetzt da und all dem an Vorgeschichte, was da gewesen ist, aber jetzt müssen halt auch mal Tatsachen her. Und das wird sicher jetzt relativ schnell in der Einschätzung oder in zeigen, wie es jetzt einfach läuft, weil jetzt geht's ja darum, die künftige Mannschaft da laufen zu lassen oder ja, aufbauen zu lassen. Aber jetzt hatten wir ja letzte Woche die Pressekonferenz und wenn ich das richtig verstanden habe, dann warst du vor Ort, Marvin.
Ja, ich war vor Ort, ja. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Aus nächster Nähe ist es dann doch immer relativ interessant, wie sich dann eine Person, die neu im Umfeld ist, natürlich auch in Frankfurt neu ist, sich da umgibt. Und ich denke, da haben wir ja auch mal ein bisschen was mitgebracht. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Einspieler, mit dem längeren von beiden Einspieler ein, René. Da erzählt er nämlich auch was zur Fanproblematik.
Ganz ehrlich, wir haben 50.000 Fans im Stadion und wenn dann eine oder andere Gruppierung da dagegen negativ ist, das heißt ja nicht, dass alle Fans so denken. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich hab so viele positive Rückmeldungen auch bekommen und nicht nur ich, sondern auch Wolfgang Stäubing etc., alle, die im Club was damit zu tun haben, auch, die sehr positiv sind. Also man darf es nicht überbewerten, aber man muss jetzt auch nicht die Augen davor verschließen. Man muss die Kommunikation und auch den Kontakt auch suchen und dann Dinge eben ausräumen, die vielleicht irgendwo im Raum stehen. Ja, ja, ich glaube, so, wir haben sehr viele gefühlte Baustellen. Wo man
jawohl. So, ja, genau. Der andere Teil ist für was anderes, das können wir uns nachher noch anhören. Ja, also ihr habt es ja gehört, im Endeffekt will er natürlich auch offensiv auf die Fans zugehen. Da bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie er das anstellen will. Ich merke ja jetzt auch von Seiten von Hellmann, der jetzt irgendwie den Kontakt mit verschiedenen Fangruppierungen sucht. Auch Bobic hat es ja eben schon erwähnt. Ich bin mal gespannt, inwieweit das vonstatten geht, denn das halte ich für sinnvoll. Da eventuell auch gewisse, wie soll ich sagen, ja, Einstellungen zum Überdenken zu bringen, ja, das finde ich schon interessant, aber da muss auch was passieren, denn grundsätzlich war es halt für mich so, jetzt bei der ganzen Pressekonferenz, dass sehr, sehr viel Gelaber dabei war. Mhm. Ja. Das ist meistens so bei Pressekonferenzen und es ist halt auch da ganz extrem gewesen, da waren sehr viele Phrasen dabei, da war sehr viel 0:15 Gequatsche. Ich war relativ froh, dass mir nicht noch länger auf den Punkt Traditionsverein rumgehackt ist, weil ganz ehrlich, das hörst du alles, aber du hast schon Millionen mal gehört. Ja. Und es bringt einen auch nicht weiter, wenn du andauernd sagst, ja, Traditionsverein hat voll die Kraft und so weiter und so fort, und es aber im alltäglichen Geschäft nicht bewiesen wird. Insofern war ich dann auch froh, als die Pressekonferenz ein Ende gefunden hat irgendwann. Das war jetzt dann anschließend dazu, waren das halt nochmal persönliche Gespräche, die er mit anderen Journalisten geführt hat. Ich hoffe, um nochmal zum Thema zurückzukommen, dass er halt den Weg auch sucht zu den Fans und dass man da auch nochmal einen Dialog sucht und dann vielleicht das ein oder andere ausräumen kann. Aber wie der Dennis es auch vorhin schon richtig gesagt hat, es kommt viel darauf an, dass er Ergebnisse liefert. Ich denke, es hat sich in Frankfurt ein Stück weit beruhigt. Es ist ein Stück weit ruhiger geworden. Viele haben es akzeptiert, ob sie es ja jetzt toll finden oder nicht, aber es wurde größtenteils akzeptiert, dass jetzt einfach jemand installiert wurde und der jetzt erstmal einen Job hat und der jetzt auch seinen Job erstmal machen lassen muss und den müssen wir machen lassen. Das finde ich auch richtig und gut so. Deswegen muss man jetzt auch sehen, was er jetzt vollbringt und kann dann, wie wir es schon bei anderen hatten oder wie Bruchhagen immer gesagt hat, du kannst Spieler mindestens erst nach einem Jahr beurteilen. Er hatte so eine gewisse Zahl genannt, die mir jetzt nicht mehr eingefallen ist, aber man muss ihm auch Bobic erstmal eine gewisse Zeit der Eingewöhnung geben, sich des Anpassens und dann mal schauen, welche Ergebnisse er liefert. Er muss sie ja relativ schnell liefern, denn wir haben ja wirklich einige Baustellen.
Ja, ich finde aber trotzdem, was an der Personalie Bobic problematisch ist, ist genau das. Losgelöst von Freddy Bobic ist die Eintracht in einer sehr prekären Situation. Wir haben uns gerade so gerettet, was wir nicht erwartet hätten, dass wir so tief da hinten reingeraten. Und ich weiß nicht, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, ich wiederhole es jetzt leider nochmal, ich weiß nicht, ob die Eintracht in der richtigen Lage ist, so jemanden, der so wenig Kredit hat, er wird jetzt vielleicht ein bisschen haben, weil es jetzt Sommerpause ist, beruhigt sich jetzt, die EM ist jetzt, ich weiß nicht, ob er der richtige Mann ist. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn wir jetzt einen gefunden hätten, der mehr Ruhe reinbringt und der komplett ohne Vorbehalt hätte arbeiten können, weil die Sache ist nämlich die, selbst ohne Verschulden von Bobic könnte er schon nach 5, 6, 7 Spielen in eine Situation geraten, wo er angefeindet wird, obwohl er eigentlich gar nichts gemacht hat. Weil du kannst
das hat er ja auch selbst gesagt. Das hat er auch selbst gesagt. Er hat ja selbst gesagt, dass er die Zielscheibe Nummer 1 ist. Dass er jetzt in den nächsten Wochen ganz, ganz genau weiß, in den nächsten Monaten genau weiß, dass er bei allem, was negativ läuft, egal ob er da eine Einwirkung drauf hat oder nicht, dass er das Ziel ist, auf das sich Leute einschießen können.
Ja, das meinst du ja im Endeffekt auch. Ich weiß aber nicht, ob das gut ist. Weil das am Thema dann vorbei ist. Weil diese Emotionalität gegen ihn, woher auch immer die kommt, weil ich weiß gar nicht ganz genau, was so der Grundtenor ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob sich jeder differenziert mit ihm beschäftigt hat oder ob die Leute ihn einfach nur ablehnen, weil die denken, dass das ein Arschloch ist. Das weiß ich nicht. Aber es gibt ja die verschiedensten Meinungen. Trotzdem glaube ich, dass er mit seinen Aussagen, die du eben eingespielt hast, die Situation auch verharmlost hat. Also dieses von wegen, ja, es sind 50.000 Fans im Stadion und es gibt Teile. Weil ich habe noch nicht einen wirklich gehört oder gelesen, wo ich sage, der war und der hat richtige konstruktive Argumente gebracht, der positiv gegenüber Freddy Bobic gestimmt ist. Mit jedem, mit dem ich rede, mit meinem Großvater, mit ihr, mit allem, überall, mit dem du die triffst, dem du dich über die Eintracht unterhältst, da schlägt jeder die Hände über dem Kopf zusammen. Und auch die Stimmen von aus Stuttgart, die sind auch so, oh je. Es gibt, man kriegt eher von Fans von anderen Vereinen, kriegt man eher Mitleid. Und da mag viel dabei, was sich verselbstständigt hat, was vielleicht unberechtigt ist, was er auch gesagt hat, dass er manchmal nicht genau weiß oder dass er Sachen über sich liest, wo er nicht weiß, wo die herkommen, nicht sogar nachvollziehen, wie er sich dafür. Nur, ich weiß nicht, ob da nicht ein Stück weit was dran ist, weil aus Stuttgart sind ja auch Sachen überliefert, die Fakten sind, also die nicht, wo man sagt, ja, das ist jetzt persönliche Antipathien von irgendwelchen Fangruppierungen gegen ihn, sondern die Nummer mit Kimmich zum Beispiel. Also, dass er, dass Zorniger sich hinsetzt und sagt, derjenige, der an dem Verkauf von Kimmich beteiligt war für diesen niedrigen Preis, dem gehört in die Fresse gehauen, hat er, glaube ich, wirklich gesagt, auf der Pressekonferenz. Und das sind Sachen, da musste ich auch, und ich, was ich jetzt nämlich sagen wollte eigentlich, dass diese Voreingenommenheit schlecht ist, weil ich habe es bei mir auch entdeckt, ehrlich gesagt. Als ich gehört habe, Kittel geht, da musste ich direkt an Kimmich denken und habe gedacht, oh je, jetzt fängt er auch hier an und hoffentlich sind wir in 2 Jahren und gucken wir uns blöd an, weil Kittel für 20 Millionen irgendwo hinwechselt. Habe ich im ersten Moment gedacht, was aber Quatsch ist natürlich. Wenn du da länger drüber nachdenkst, ist das, dass man sich von Kittel trennt, ist sogar nachzuvollziehen, weil Kittel immer ein Versprechen war, was nie eingelöst wurde und du immer Hoffnung hattest, dann war er wieder verletzt und das muss man vielleicht auch einsehen. Du musst vielleicht auch einsehen, okay, Sonny Kittel ist nicht hart genug fürs Profigeschäft, weil er zu verletzungsanfällig ist. Und die Entscheidung, die Bobic getroffen hat, war vielleicht richtig. Weil er dann ja auf anderer Seite gesagt hat, Spieler wie Gacinovic, auf die will man bauen. Was ich gut fand, dass er den auch mal genannt hat. Weil wenn er ihn in der Öffentlichkeit nennt, dann muss er sich auch mit daran messen lassen, beziehungsweise die drei, Hübner, Kovac und er, ob das auch wirklich stattfindet.
Ja, stimmt.
Er hat den Namen ja in den Ring geworfen und da kann man danach was vergleichen. Das ist besser, als wenn du gar nichts sagst und ihn einfach nicht mehr spielen lässt, wie Fee das immer gemacht hat. Nur, an der Reaktion, die ich bei mir bemerkt habe, dass ich gedacht habe, boje, jetzt kommt der her, rasiert alle. Ich habe ja auch diese Vorbehalte gehabt. So. Das erste, was ich gesagt habe, ja, jetzt rasiert er bestimmt Hübner weg, sagt er nein. Gut, hat er mich überzeugt. Dann macht er Kittel weg. Ich denke im ersten Moment, boje, jetzt macht er denselben Move wie bei mich. Zack. Die Sache ist ja die, ich kann da, und allein dadurch, dass wir einmal die Woche hier babbeln, probiere ich echt auf ihn nachzudenken. Und ich habe ja auch getwittert, dass die Pressekonferenz ganz okay war und ich bin gerne bereit, ihm, soweit ich das kann, ihm eine Chance zu geben, auch objektiv, und ich erwische mich selber immer dabei, dass es mir nicht funktioniert. Und dann, was ich damit sagen wollte, das geht ja anderen Fans, für die ist es ja noch, also du merkst es ja, wenn was sowas verselbstständigt sich ja schnell, und die Ultras haben ja keine Sekunde gezögert, um ein komplettes Statement gegen ihn abzugeben. Und ich glaube nicht, zum Beispiel, dass die Ultras nämlich dann sich mal Gedanken machen und sagen, ja, vielleicht können wir das so und so betrachten. Nee, ich glaube, die Stimmung ist bei den Ultras jetzt verfestigt. Und wie man sie so kennt, wird sich das auch nicht so schnell drehen lassen. Und was ich jetzt, obwohl ich jetzt hier so viel lange drum rumschlawenzelt habe, was ich eigentlich sagen will, ist tatsächlich, was ich am Anfang auch gesagt habe, dass das ganz, ganz schwierig ist für unsere Situation, weil die Eintracht alles andere als stabil ist. Wir haben kein Geld. Alles, was wir schon kennen aus Frankfurt und alle Unsicherheiten. Und jetzt kommt er noch dazu. Das ist wie so ein Brandbeschleuniger. Und ich habe Angst, dass die Situation vollends eskaliert, weil Bobic in Stuttgart, als er in der Situation war, alles andere als den reagiert hat.
Also ich aber, Basti, sagen, wir wollten ja doch den Umbruch. Wir wollten ja, doch nicht den so. Umbruch. Und ich muss sagen, gerade, ja, das ist klar, den wollen wir ja alle, den seriösen Umbruch. Aber du musst gerade sagen, so eine Personalie Kittel, klar, das tut mir total leid für ihn. Und ich habe gedacht, oh Mann, schade, ja, hätten wir dem nicht nochmal eine Chance geben sollen und so weiter. Aber eigentlich hat er recht, wenn du jetzt so Spieler, auch Jagba und so weiter, die jetzt alle ja keine Verträge anscheinend mehr bekommen, das ja ist natürlich kein schlechtes Backup, aber die binden alle Kapital und bringen uns nicht weiter. Und du musst ja sagen, schon, wir haben die ganze Zeit gesagt, wir brauchen mal einen Umbruch. Ach, diese zweite Gruppe, auf der Bank sitzt wieder nichts, was du einwechseln kannst. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Und ich muss wirklich sagen, ich hoffe natürlich, dass dafür dann auch gescheite Verstärkungen kommen auf den Positionen. Nicht, dass wir am Ende da sitzen, haben 5 Spieler verkauft und haben am besten 5 Spieler aus der U19 hochgeholt, die teilweise halt wirklich manche davon haben vielleicht auf längere Sicht Bundesliga-Potenzial, aber sind wir ehrlich, es ist natürlich nicht, geht nicht ganz ohne wirklich externe Transfers. Deshalb, ich hoffe, dass das hier wirklich jetzt eine neue Ära einläutet, die tatsächlich mal dazu führt, dass Spieler, die leider nie an ihr Leistungspotenzial rangekommen sind oder mal längerfristig rangekommen sind über eine ganze Saison oder auch mal mehrere Spiele hintereinander, dass die jetzt leider natürlich gehen mussten, aber eventuell durch neue ersetzt werden, die uns wirklich mal sportlich weiterbringen.
Ah ja,
aber für die Unterbrechung, ja, genau.
Nee, ist ja kein Problem. Jetzt haben wir die ganze Kittelthematik jetzt schon angerissen. Ich würde auch noch ganz gerne dazu was sagen, denn es kursieren hier ja viele Dinge rum, die im Endeffekt faktisch falsch sind. Man hat Kittel nicht weggeschickt, sondern er hat seinen Vertrag bei der Eintracht vollends erfüllt. Das heißt, der Vertrag läuft zum 30.06. aus, die Sache ist einfach gegessen. Und das ist, da wird keiner weggeschickt oder so, aber auch von Kittels Seite war es übrigens so, dass er seinen Unmut geäußert hat. Das hat er schon, seinen Unmut geäußert im Verlauf des Endes der letzten Saison, wo er im Endeffekt nach Leverkusen fast gar nicht mehr gespielt hat. Und da gab es ja schon, gab es anscheinend ja sogar auch einen Zwist. Und da muss ja auch mit Kovac im Endeffekt, ich will jetzt nicht sagen, zu einem Wortgefecht gekommen sein, aber da muss es im Endeffekt so gewesen sein, dass da unterschiedliche Meinungen vorgeherrscht haben. Und Die haben auch dazu beigetragen. Und im Endeffekt ist es für beide so, dass Kittel auf der einen Seite mehr spielen will und die Eintracht das auf der anderen einfach nicht gewährleisten kann. Warum kann sie es nicht gewährleisten? Weil jemand wie Kittel, wenn wir es ganz realistisch betrachten, noch nicht dauerhaft seine Bundesliga-Qualität bewiesen hat. Das konnte er zum einen nicht, weil er immer wieder verletzt war, sich herausragend wieder herangekämpft hat, aber immer wieder auch so verletzungsanfällig war, dass wenn er mal 2-3 Spiele hatte, die ganz gut waren, wieder rausgekegelt wurde. Für ihn als Spieler ist es ja jetzt auch wichtig, zu einem Verein zu gehen, der mal hier dauerhaft ihm die Möglichkeit offenbart, viele Spiele anzusammeln. Ich weiß nicht, ob die zweite Liga dafür richtig ist. Habe ich so ein bisschen meine Bedenken aufgrund der Körperlichkeit. Aber zu wünschen würde ich es ihm. Es gibt ja einen oder anderen guten Verein, bei dem ich mir vorstellen könnte, zu dem er passen könnte. Vielleicht sogar auch so ein Pauli oder so oder Union Berlin. Also das sind alles Vereine in der zweiten Liga, die ganz gut für ihn wären, wo er auch zu einem besseren Spieler werden kann. Und dann ist es im Endeffekt auch eine gute Sache. Und ansonsten stimme ich auf jeden Fall dem Dennis zu, der auch richtig gesagt hat, das ist ja für uns im Endeffekt nichts bringt, so viel Kapital zu binden. Aber es ist gleichwohl sehr, sehr wichtig, dass du Leute holst, die hier auch uns weiterbringen. Aber da will ich jetzt auch noch mal ganz kurz was dazu sagen. Was für mich wichtig ist und was ja auch bei der Pressekonferenz klar herausgestrichen wurde, wie es sein soll, und ich hoffe, es wird auch genauso, dass du das alles mit einem Dreigespann löst. Dass du Bobic, Kovac und Hübner, dass du die drei Leute die Entscheidungen treffen lässt mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, aber dass es halt so funktioniert, dass, wie wir das schon mal angedeutet haben, dass Kovac derjenige ist, der sich einen Spieler für sein System vorstellt. Hübner stellt den Kontakt her, den Finanzrahmen macht Bobic aus. Solche Sachen. Und wenn das genauso läuft und wenn die so gut klarkommen, dann ist es ein Gewinn für die Frankfurter Eintracht, denn ich kann mir schon vorstellen, dass es im Vergleich zum letzten Jahr, wo vieles nicht mehr, wo auch gar nicht mehr genau klar war, wer überhaupt was macht, dass das wiederhergestellt wird.
Ja,
aber das wissen wir nicht.
Also wenn das so funktioniert, wäre es super, auf jeden Fall.
Ja, aber das ist halt jetzt wirklich das, wo wir sagen müssen, okay, das muss ich jetzt einfach mal beweisen, weil, wie du schon sagtest, wir wissen es nicht und da können wir jetzt spekulieren ohne Ende. Wir werden auf kein Tatsachenergebnis kommen, sondern wir müssen das Ding jetzt mal laufen lassen und gucken, was kommt.
Genau, und deswegen bin ich auch absolut dafür. Wir haben uns jetzt ausgesprochen und jeder weiß, wie unsere Positionen sind. Der eine findet's gut, der andere sehr skeptisch. Der eine, also keiner findet's richtig gut, das ist ja wohl klar, aber also das hört man hier schon deutlich raus. Aber wir sind alle der Ansicht, wir müssen das jetzt einfach mal machen lassen und muss jetzt die Chance bekommen. Und ich denke, das ist auch fair. Und vielleicht überrascht uns positiv. Ganz klar ist es natürlich, was Basti gesagt hat, dass er mit diesem negativen Credit startet. Also er hat eigentlich. Er hat gleich, wenn du sagen willst, zu Saisonbeginn hat er gleich 9 Punkte Abzug. Ja, und das ist halt erstmal ein blöder Start. Ja, das ist natürlich erstmal ein blöder Start. Aber er muss halt sehen, dass er das dementsprechend aufholt. Und wir werden sehen, aber uns bleibt ja jetzt eh nichts anderes übrig.
Ja, da habt ihr recht. Das habe ich ja auch eben gesagt. Ich bin auch durchaus in der Lage, mich selbst zu reflektieren und zu sagen, an der Stelle bin ich halt, habe ich die und die Meinung, weil ich irgendwie Vorbehalt habe. ich werde daran arbeiten, dass ich den wirklich so neutral wie möglich beurteile. Aber eine skeptische Sache muss ich leider noch äußern. Weil wir haben ja darüber geredet, wir müssen ihm eine Chance geben, weil er ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch nichts erreicht hat in seiner Managerlaufbahn. Also er hat in Stuttgart, ist ja mehr oder weniger abgeschmiert, woran das jetzt lag, ist müßig aufzudröseln, weil Stuttgart ist ja schon in den letzten Jahren, seit die Meister geworden sind, als Gesamtkonstrukt irgendwie ziemlich unübersichtlich. Da haben ganz, ganz viele, also dieser Misserfolg in Stuttgart hat, glaube ich, ganz viele Väter. Deswegen kann man ihm das auf gar keinen Fall anlasten, aber er ist mit Sicherheit Teil dieser Kette. So, jetzt betrachten wir ihn jetzt hier gesondert, jetzt hat er hier eine neue Chance, einen stabilen, aber Verein, der auch nicht so viel Geld hat, was er auch betont hat, zu übernehmen. Was mir so ein bisschen bei ihm fehlt, weil ich bin eigentlich großer Fan von Spielern oder von Funktionären oder von allgemein von Leuten im Sport, die irgendwo, aus welchen Gründen auch immer, gescheitert sind, dafür vielleicht unverhältnismäßig viel Schuld abbekommen haben und richtig Bock haben, sich woanders zu beweisen. Also so, ja, gut, ich mag ihn jetzt, wenn ich aber Sandro Wagner ist auch so ein Typ. Auf den haben ganz viele geschimpft und er hat dann daraus seine Motivation gezogen, es allen zu zeigen. Das hast du ja auch im Jubel in Berlin gesehen, dass er sagt, hier, was wollt ihr eigentlich von mir? Da wusste er, der hat sich ungerecht behandelt gefühlt, ist darauf eingegangen und hat probiert, das zu zeigen, dass du diesen jetzt erst recht Mentalität kriegst. Das Problem bei ihm, finde ich, er hat das nicht. Weil er denkt tatsächlich, er hat doch auch mal, ich weiß nicht, irgendwo, ich habe jetzt vor einer Woche irgendwo was gelesen, dass er sagt, ja, ich habe den VfB Stuttgart in absolut super Zustand hinterlassen, mit super Spielern und super, super, super. Bei ihm fehlt mir tatsächlich eine Selbstreflexion oder beziehungsweise ein Antrieb zu sagen, ey Leute, das ist nicht optimal gelaufen, ich probiere das besser zu machen. Ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, dass ihm das gefällt, sich in diesem Umfeld zu bewegen, in dem er sich bewegt, und die Leistung, die er in Stuttgart gebracht hat, findet er auch in Ordnung. Und das ist das, was mich, ein weiterer Punkt, der mich skeptisch werden lässt. Weil ich ihm, wenn er jetzt auf diese Schiene kommen würde, so von wegen, ja, meine erste Station ist nicht so gut gelaufen, ich habe jetzt Bock, mehr richtig zu machen. Und es gibt ja auch viele Leute, die dann sagen, ja, ich habe den und den Fehler gemacht, ich habe das und das und das und das und das. Das fehlt mir bei ihm komplett, ehrlich gesagt. Ich glaube, er denkt, dass alles in Ordnung ist, dass er das so machen kann, dass er, auch wenn er vielleicht mal bei Sport 1 rumhüpft, ernstzunehmend ist. Das ist so ein bisschen, was mir Angst macht, weil ich keine Lust habe, dass die Eintracht auf dem besten Wege ist, zum nächsten VfB Stuttgart zu werden, ehrlich gesagt.
Da hast du völlig recht.
Und sorry, und bei aller Reflexion und bei aller Zurückhaltung ihm gegenüber muss es mir erlaubt sein, dieses Szenario als mögliches auch aufzuzeigen, dass es trotzdem alles echt krass in die Grütze gehen kann, weil es in Stuttgart hat er bewiesen, dass das so ist. Und er hat in Stuttgart alles andere als unfassbar super Transfers geholt. Also Rausch und Abdelauer, meine Güte. Also ich sag nur, und auch mit der Kommunikation mit aufgebrachten Fans war er nicht der Beste. Und es kann passieren, dass die Eintracht, weil die Eintracht auch schlecht ist und nicht wegen ihm, aber die Eintracht ist gerade schlecht. Und da ist er trotzdem der falsche Mann dafür, ich sag's nochmal. Weil wenn die Eintracht die ersten 5 Spiele verliert, ja, dann bin ich ja mal gespannt. Da schaue ich dann aber gerne mal rein.
Ja, also ja, ich muss das ein bisschen, also für mein Gefühl muss ich das ein bisschen entkräften. Natürlich kann man immer viel ankreiden und so weiter und auch mit den Fans. Ja, das ist alles richtig. Aber man darf auch nicht, man muss sich vielleicht aber die Frage stellen, wie viel Manager stellen sich überhaupt den Fans? Ja, das ist auch mal eine Frage, weißt du, bevor man ihm Unrecht tut, sage ich mal, und sagt, naja, guck mal, wie er sich da geschlagen hat und was da alles war. Wie viel von gelackmeierten Vollpfosten, die nur mal froh sind, einen Anzug anzuziehen und mal eine Position bei einem Verein zu begleiten, gehen überhaupt gar nicht den Weg zu den Fans. Die werden dann irgendwie sang- und klanglos dann zwar wieder gefeuert, aber die haben trotzdem ihr Sümmchen abkassiert, weil sie für ein paar Jahre alibimäßig bei irgendeinem Verein waren. Er hat zumindest in Stuttgart öfter den Kontakt zu den Fans gesucht. Also, weißt du, man muss vielleicht auch mal Relationen herstellen. Ich kann das alles nachvollziehen, dass das nicht optimal war. Und ganz ehrlich, wenn wir die letzten Jahre uns anschauen bei Stuttgart, die Platzierung, die er geholt hat, was natürlich auch nicht alles sein Alleinverdienst ist, aber was natürlich im Kollektiv halt ist, da bis auf den 1/6. Platz zusammen mit Bruno Labbadia ging es halt stetig bergab. Dann waren immer so Positionen 12, 15, 14 und so weiter und so fort. Eigentlich am Ende der Saison sind dabei rausgesprungen. Das ist natürlich nicht großartig toll. Ja, und das ist ganz klar. Aber man muss auch immer sehen, was gibt es hier für positive Aspekte. Deswegen habe ich jetzt nochmal den Positiven herausgezogen. Und wie gesagt, wir müssen ihm jetzt die Zeit geben. Wir müssen jetzt schauen, ob das funktioniert. Er startet halt mit einem negativen Budget, aber vielleicht kann er 10-mal über losgehen hintereinander und dann läuft es dann doch. Ja, wir schauen mal.
Ja, dann sage ich jetzt auch was Positives über Bobic. Ich will jetzt auch mal mitmachen beim positiven Bobic. Man darf nicht vergessen, er hat immerhin Philipp Kostic für einen einigermaßen günstigen Preis geholt.
Ja. Genau, immerhin. Ne? So, ja. Genau. Und weil wir jetzt so positiv sind, er hat sich ja auch relativ positiv gegenüber Kovac geäußert.
Dass er eine hohe Ausstrahlung hat, eine persönliche positive Ausstrahlung hat, die Eintracht Frankfurt einfach auch gut tut, wo man wirklich auch gut gewählt hat. Da muss man auch RB Buchhagen und Bruno Hübner wirklich gratulieren, dass sie da einen tollen Trainer gefunden haben, auch in einer sehr schwierigen Zeit den Mut auch hatten, einen Trainer zu holen, der vielleicht nicht so bekannt war in Deutschland als Trainer in der Bundesliga, in Deutschland schon bekannt als Spieler, aber eher. Und deswegen freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und es hat natürlich Vorteile, wenn man sich kennt, wenn man sich auch in den letzten Jahren schon sehr viel ausgetauscht hat.
So, das klingt doch sehr, sehr positiv, oder? Was haltet ihr davon?
Ja, was er sagen muss eigentlich auch. Also das hätte mich jetzt gewundert, hätte er gesagt, ja, wir müssen mal gucken, wie er es jetzt in der nächsten Saison macht. Aber für mich schon so ein bisschen das Problem, dass Kovac sowieso für mich auch noch eine Wundertüte ist für die nächste Saison, davon mal abgesehen. Er hat uns gezeigt, er kann Abstiegskampf, das hat er gut gemacht, er hat die Mannschaft gut aufgebaut. Mit Systemen so weiter und einen wirklich schönen Fußball oder einen erfolgreichen Fußball, ob man den und der Kovac die nächste Saison sieht, da bin ich sowieso im Moment noch etwas skeptisch. Einfach, man muss schauen, wie es mit der Kaderplanung funktioniert und wie dann sein System er der Mannschaft aufdrücken kann. Aber prinzipiell ist das natürlich, da sind wir uns sicherlich einig, bla bla bla. Ne? Also super, vielen Dank, dass ich hier sein darf und mit Kovac arbeiten darf und dass ich den schon lange kenne. Ist aber natürlich definitiv, kann ja nichts anderes sagen, oder? Also.
Ja, naja, er hätte im Zweifelsfall halt auch gar nichts sagen können. Also ich meine, auch wenn du so eine Frage gestellt bekommst, kannst du ja dann im Zweifelsfall immer noch sagen, von wegen, hey, das ist meine Antrittspressekonferenz und ich kann Ihnen dazu was sagen, wenn ich irgendwie 3 Wochen im Amt bin oder irgendwas. Also er hätte ja auch erstmal die Antwort rauszögern können. Er muss dazu ja an der Stelle erstmal nichts sagen.
Also ich sehe das hier schon als deutlich positives Signal, dass
würde ich jetzt auch
eine Möglichkeit für eine gute Zusammenarbeit gibt. Und außerdem müssen wir auch hier echt mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn ich jetzt höre, ja, gut spielen und so weiter und so fort. Leute, wir sind fast abgestiegen. Das ist ganz klar, dass wir uns auch in der nächsten Saison nicht von der einen auf die andere Saison nicht auf ein spielerisch total tolles Niveau hochhieven können. Ne? Also wir müssen einen Transferüberschuss generieren. Wir müssen sehen, dass hier irgendwie einigermaßen der Laden überhaupt erstmal läuft. Wir müssen die Leute, die jetzt weggehen, und die Baustellen, die wir haben, erstmal dementsprechend adäquat besetzen, damit wir im nächsten Saison überhaupt Bundesliga tauglich sind. Also ich weiß nicht, ob das nächste Saisonziel überhaupt sein kann, hier einen schönen Fußball zu spielen. Vielleicht ist auch genau das uns in der letzten Saison zum Verhängnis geworden. Darüber müssen wir auch mal nachdenken. Denn unter Fee war nämlich genau das der Ansatz. Und ihr seht, wie krass grandios das nach hinten losgegangen ist. Vielleicht sollten wir jetzt zum Ziel haben, in der nächsten Saison einfach irgendwie die 40 Punkte so früh wie möglich zu sichern. Und das erstmal, damit wir wieder eine Saison überstehen und dann Stück für Stück hier was aufbauen.
Also meine Anforderung,
stimmt natürlich.
Meine Anforderung fürs nächste Jahr wäre, oder für die nächste Saison muss man ja sagen, wäre nicht schöneren Fußball zu spielen, sondern bitte einfach mal erfolgreicheren Fußball. Dass du nicht in den Spielen, wo du ganz klar Favorit bist und du es mit ein bisschen mehr Mannschaftseinstellung und Einsatz hinkriegst, so ein Ding halt auch mal über die Runde zu bringen und dich dann nicht irgendwie von irgendeinem Pupsverein mit einer 3-0 abwatschen zu lassen.
Ja, genau. Ja, und glaube, das ist nämlich genau der Punkt.
Ja, wäre nicht schlecht, ja.
Nee, ich glaube, was der Marvin gesagt hat, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube nämlich, wenn diese Bundesliga-Saison überhaupt irgendeine Ableitung zulässt, dann, dass es gar nicht mehr unbedingt darauf ankommt, dass du gut spielst, sondern dass du erfolgreich spielst, wie der René das eben gesagt hat. Weil überleg mal, welche Mannschaften die Hertha, mit was für einer Spielweise sie erfolgreich war, mit was für einer Spielweise Darmstadt, Augsburg, ja, auch wir, Bremen, wie die Klasse, Hamburg, selbst der SFC Köln, mit was für einer Spielweise die Klasse gehalten wurde oder erfolgreiche Platzierungen erreicht wurden, mit was für einer Spielweise. Es gibt in Deutschland, glaube ich, echt nur 2 plus 3, 4, 5 Mannschaften, die in der Lage sind, einen Gegner Herz spielen. Ansonsten stehen die alle. Und ich glaube, wenn wir mit der Einstellung und dem Spirit unter Kovac die ganze Saison gespielt hätten, dann wären wir tatsächlich auch in die Nähe von Europapokalplätzen gekommen. Was nicht für Kovac sprechen würde, sondern für die Schlechtheit der Bundesliga. Aber das wird sich ja jetzt nicht dramatisch ändern im Sommer. Dass du Bayern und Dortmund hast vorne, Gut, Wolfsburg wird auch irgendwann wieder da rummachen. Schalke wird interessant, Leverkusen, Gladbach, die üblichen Verdächtigen. Aber dann hast du ein Mittelfeld, wo die Vereine nicht weit auseinander sind. Und wenn Kovac, einfach das auf den Platz bringen kann und dass wir uns vielleicht 3, 4, 5 Mal mehr konzentrieren als andere Mannschaften, dann bist du plötzlich 7. oder 8. Aber, und das ist, glaube ich, da bin ich Team Marvin, dass man sagen kann, wir können nächste Saison nichts erwarten, was fußballerisch betrifft, weil das vielleicht auch illusorisch ist mit dem Etat der Eintracht. Wenn Mannschaften, die einen höheren Etat haben, das nicht mehr schaffen, dann können wir das, glaube ich, auch nicht schaffen, weil ja, vielleicht ist das der neue Fußball gerade, weil es gibt ja immer Gegenbewegungen. Er wird jetzt hier, erstmal gab es dieses Klopp-System und Hannover Slomka hat so gemacht, dass du innerhalb von 8 Sekunden einen Konter fahren willst. Haben sich irgendwann die Teams gedacht, ah ja gut, dann gebe ich dir halt keinen Platz mehr zum Kontern. Dann mussten die Teams auch erstmal überlegen. Irgendwann sind die Teams jetzt dabei angekommen zu sagen, okay, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir den Ball haben und mal schauen, was wir damit machen und nicht den Gegner auskontern. So, das haben jetzt 2 Teams geschafft, Dortmund und Bayern. Das tut sich damit immer noch schwer. Roger Schmidt hat sich da in Leverkusen auch lange mit schwer getan und hat dann am Ende erst eine Serie gestartet. Glatt tut sich damit schwer. Mannschaften und die Hertha ist mit einem ganz konträren Fußball in den Europapokal gekommen. Also glaube ich, dass es im Fußball immer so ist, das wird immer alle 2, 3 Jahre wechseln, bis einer eine andere Lösung findet. Aber für diesen Zeitgeist gerade, nenne ich es jetzt mal, ist Kovac wahrscheinlich sogar der Trainer für unseren Verein.
Genau, weil es halt erstmal drauf ankommt, einen soliden Grundstock zu schaffen. Da denke ich, ist er durchaus in der Lage, das hinzukriegen, dass wir einfach mal wieder soliden Fußball spielen. Und wie du schon gesagt hast, das Mittelfeld. Und wir wollen am Ende ja nichts anderes als besser sein als der Durchschnitt. Und dieser Durchschnitt oder dieses Mittelfeld ist momentan ja relativ groß. Das heißt, wenn wir es einfach schaffen, diese 5% draufzulegen, die die anderen nicht geschafft haben, dann haben wir schon das, was wir wollen, nämlich einen soliden Platz im Mittelfeld, der die Kasse füllt und ohne, dass wir irgendwie mit dem unteren Teil, den wir dieses Jahr mehr als genug hatten, zu viel zu tun haben. Aber trotzdem brauchst du dafür eine Mannschaft, mit der du diesen soliden Grundstock hinbekommst. Und das ist jetzt einfach, um dann wieder so ein bisschen die Kurve zurückzukriegen, das, wo wir sehen müssen, wie dieses Dreigespann das hinkriegt und vor allen Dingen auch, wie ein Kovac als Trainer sich in einer normal verlaufenden Situation da durchsetzt und wie sein System sein wird, wie er an das Thema rangehen wird. Das finde ich noch die spannendste Frage dabei.
Und da hast du ja wunderbar jetzt die Überleitung gefunden. Und wie macht man das? Zum einen Teil natürlich mit Kaderplanung, ne?
Ja.
Genau. Und das ist ja, wir haben ja jetzt eben die Kittelpersonale schon angesprochen. Ich denke, da sind wir uns am Ende des Tages irgendwie alle einig, ja. Das tut mir, wie gesagt, tut mir leid, aber ich hoffe, dass er sich in der zweiten Liga irgendwo durchsetzen kann. Ja. Du hast weitere Menschen, die da den Verein verlassen. Also ich meine, so einen typisch sympathischen Menschen wie Konstantin Jagba, das war immer lustig, immer cool, den zu sehen. Aber auch da muss man sagen, wir müssen uns auf der Linksverteidigerposition sowieso nach einer neuen Option umschauen.
Oh ja, bitte.
Und da ist es halt im Endeffekt so, dass er uns jetzt auch in der letzten Zeit nicht mehr großartig geholfen hat. Das sind halt natürlich aber massive Baustellen.
Ja, wie Dennis halt gesagt hat, das ist ein solider Backup, aber was du halt an der Stelle brauchst, ist nicht einen soliden Backup, sondern du brauchst halt erstmal jemanden, den du als Nummer 1 da aufstellen kannst.
Genau. Du willst ja nicht jemanden, der hinter Otschipka sich die Bank wärmen kann, sondern du musst jemanden holen, der ihm gefährlich wird. Denn wir sind uns doch alle einig, dass ein Otschipka in der letzten Saison auch wieder die Bäume nicht ausgerissen hat.
Ja, grauenvoll.
Ich will eigentlich auch keinen haben, der ihm gefährlich wird, sondern ich will jemanden haben, wo man sagen kann, Otschipka ist das solide Backup und wir haben aber jemanden, der besser ist und der spielt bitte auf der Linksverteidigerposition. Das wäre mein Wunsch.
Da muss ein extremer Umbruch auch auf der Seite hin. Und das tut mir auch leid, dass das vorhin dann vielleicht ein bisschen falsch auch von mir formuliert war. Natürlich will ich will einfach einen richtigen Umbruch sehen. Das wollen wir alle, denke ich, dass wir nicht wieder diesen Mistfußball sehen von der letzten Saison, sondern lieber mal junge Spieler dann auch spielen lassen. Die ganze Saison haben wir davon gesprochen. Keiner hätte Feen Vorwurf gemacht, hätte ein System gezeigt. Okay, er setzt jetzt auf junge Spieler, will sie ranführen, will vielleicht hat eine Spielphilosophie. Und da war nur mein Gedankengang, ich hoffe, dass ein Kovac dafür der richtige Mann ist, um eben junge Spieler schön da einzubringen und auch diesen Weg geht und nicht wir jetzt uns an wieder so alten Recken aufhängen oder an Spielern, die jetzt gerade noch irgendwie ein paar Euro vielleicht auch Transfererlöse einbringen würden und da sagen, ach nee, die halten wir lieber noch bis zum Ende und dann gehen sie wieder weg und wir haben wieder kein Geld in der Kasse.
Naja, Transfers ist ja immer ein anderes Thema. Wir haben es ja in den letzten Jahren mal von dem Transfer abgesehen, ist nicht geschafft, Spieler, die wir geholt haben, auch nur zum gleichen Preis oder zu einem höheren Preis irgendwie loszuwerden, weil den meisten haben wir ja nachher mehr als genug Kohle draufgelegt. Also das kann aber jetzt auch nicht der Anspruch sein, dass wir im nächsten Jahr gleich anfangen, irgendwie hier Transfers zu tätigen, aus denen wir dann einen Überschuss nachher generieren. Erstmal brauchen wir eine Grundmannschaft, mit der wir vernünftig vorankommen.
Aber genau das scheint ja jetzt auch so ein bisschen das neue Thema zu sein, beziehungsweise das Konzept. Wenn ich Bobic richtig verstanden habe, hat er durchaus damit kokettiert, im Zweifel zu einem Ausbildungsverein zu werden, oder?
Ja, fand ich eigentlich auch was Positives, was er gesagt hat.
Ja,
auf jeden Fall. Weil das weg von dem geht, was Bruchhagen immer gesagt hat. Wir brauchen keine Spiele verkaufen. Er hat quasi so das gesagt, dass er so Gladbach-mäßig Gladbach am Anfang machen will. Also, dass du anfängst, die Jansens und Reusses und wie sie alle heißen, zu verkaufen. Gladbach macht das ja immer noch auf eine höhere Stufe jetzt für Xhaka für 45 Millionen. Dass er sagt, ein Spieler wie Gacinovic, der bleibt jetzt hier, der spielt 2 Jahre, wir geben ihm die Spielzeit, dass der vielleicht auch mal 15 Millionen Euro wert ist. Und dann verkaufen wir ihn. Und das ist das, was wir uns eigentlich immer gewünscht haben, weil anders kann die Eintracht scheinbar nicht an Geld kommen. Es ist halt so. Also, wir finden niemanden, der uns Geld gibt. Dann müssen wir es so machen. Und das...
Da stimme ich dir vollkommen zu. Das würde ich auch.
Ich finde aber auch gleichzeitig gut, was er danach im Nachsatz gesagt hat, dass es aber Spieler gibt, wo wir das nicht machen. Also, dass er jetzt hier nicht komplett irgendwie die ganze Mannschaft verkauft, sondern dass er sagt, ein Zambrano zum Beispiel, den müssen wir behalten. Und ich fände es cool, wenn wir die Innenverteidigung Zambrano, Abraham behalten würden. Die finde ich gut.
Sehr gut, auf jeden Fall.
Russ ist ein guter Backup. Radetzky würde ich auch gerne behalten. Und Verkaufskandidaten sind dann wahrscheinlich Fabian Seferovic. Oder ich würde sogar eigene auch vielleicht jetzt noch verkaufen, weil irgendwann kriegst du für den auch kein Geld mehr. Aber das werden die wissen. Aber ich finde, was der Marvin eben gesagt hat, das fand ich eine gute Aussage von ihm. Und wenn er das wirklich so macht, ist das für die Eintracht die realistischste Vorstellung für die nächsten Jahre, dass das so, weil anders geht's ja nicht. Und das fand ich gut, weil was soll er uns hier für einen Scheiß erzählen? Der kann ja nicht sagen, ja, die Eintracht und die Stahlkraft, was er am Anfang, wo er angefangen hat, habe ich gedacht, oh je, was
wird das für eine Pressekonferenz?
Da habe ich erst gedacht, oh Gott, der erzählt uns jetzt hier einen vom Pferd, was jeder erzählt, der beim HSV zum 8. Mal angestellt wird oder so. Ja, aber war Gott sei Dank nicht so. Und da hat auch einige gute Sachen gesagt, was mich hoffen lässt,
aber uns
egal, ob ihm das jemand aufgeschrieben hat.
Uns muss halt auch klar sein, bis wir es geschafft haben, ein Ausbildungsverein zu werden, der da halt eben Geld einnimmt. Das dauert halt 2-3 Jahre, bis du die Spieler mal denen die Spielpraxis gegeben hast. Und was du halt in den 2 Jahren nicht gebrauchen kannst, ist, dass du wieder um den Verbleib in der ersten Liga kämpfen musst, weil dann bringt dir das halt auch alles wieder nichts. Weil irgendwie musst du die Spieler ja kriegen und irgendwie brauchst du auch diese Stabilität. Also du musst das schon kombinieren zwischen den Jungen und denen eine Chance geben und die aufbauen, aber du brauchst halt auch ein solides Konstrukt drumherum, was dich halt einfach da über Wasser hält.
Das ist richtig, deswegen brauchst du ein Fundament, du brauchst ein Gerüst und du hast aber auch brauchst auch dementsprechend eine Mischung zwischen Jung und Alt. Deswegen, was wir jetzt ja schon angedeutet haben, ist es gut, wenn wir ein Gerüst haben mit Radetzky, der Sturm mit der Brandung ist, mit Zambrano, der, wenn er endlich wieder an sein Leistungsniveau kommt, auch also dauerhaft, dass er ein guter, solider Spieler ist. Auch in Abraham, darüber brauchen wir, ist der jetzt auch wahrscheinlich eigentlich auch über jeden Zweifel erhaben. So, dann hast du solche Leute, dann hast du, gut, wir müssen halt sehen, wie es ist mit vorne Meier, das sind halt alles so Punkte, aber in der Defensive hast du schon mal einen Stock aufgebaut und dann hast du jemanden, Gacinovic hat seine ersten Spiele gemacht, wenn der jetzt seine erste komplette Bundesliga-Saison macht, dann sieht es vielleicht schon ganz anders aus und dann kommen Interessenten. Also es kann schon relativ schnell gehen und es ist genau das, was eben vorhin schon angeklungen ist, dass wir halt eben nicht genau das machen, was unter Bruchhagen der Fall war. Und jetzt gucken wir nämlich alle dumm aus der Röhre, wenn wir sehen, dass ein Sebastian Rode für irgendwas zwischen 15 und 25 Millionen Euro, obwohl er anderthalb Jahre irgendwie gefühlt die Bank erwärmt hat, von Bayern zum BVB geht. So, wir hätten der Verein sein können, der daraus schon irgendwie einen Gewinn macht. Wir hätten der Verein sein können, der aus einem ersten Rode-Transfer, kostenpflichtig, also aus einem kostenpflichtigen Rode-Transfer, schon zumindest irgendwie um die 8 Millionen bekommt. Und das war alles, was wir nicht bekommen haben, genauso andere Personen. Und das ist jetzt das, wohin wir uns entwickeln müssen. Denn dann sind wir nämlich auch weniger abhängig davon, ob wir jetzt 12. oder 13. in der Tabelle werden. weil die 8 Millionen, die wir dadurch einspielen, wichtiger ist als die 1 Million, die wir jetzt durch TV-Gelder bekommen, durch den Tabellenplatz. Wisst ihr, also das,
ja.
Das ist zwar gesonnen.
Ja, oder dass du halt zumindest den Vertrag so geschickt verhandelt hast, dass du im Zweifelsfall vom Wiederverkauf mal irgendwie noch einen Teil abkriegst. Und da würde ich jemanden wie einem Bobic schon zutrauen, dass er das Geschäft lang genug kennt und sich da nicht irgendwie übers Ohr hauen lässt, sondern da schon auch mal auf solche Feinheiten irgendwie achtet. Ja.
Ja. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil dieser Kimmich-Transfer ist schon echt ein Skandal gewesen.
Jetzt lass uns doch nicht immer an dem einen Ding, ja, das ist blöd gelaufen, aber ich will mich jetzt auch nicht immer an so Kleinigkeiten aufhängen.
Für mich sind das keine Kleinigkeiten. Für mich sind das grundlegende Entscheidungen, die man trifft und die fahrlässig sind. Und ich habe Angst. Ich sage ja nicht, ich habe doch gesagt, gib ihm eine Chance. Er hat auch Kostic geholt, wo alle gedacht haben, oh, 6,5 ist ein bisschen viel. Jetzt ist er 20 wert. Und das ist doch gut. Das ist doch das, was wir hier auch wollen. Aber ich bin gespannt, wie das hier ist. Er ist ja auch hier nicht Alleinherrscher, das ist auch ganz gut. Er hat ja noch Finanz- und Hellmann neben sich. Also
hat ja weniger Kompetenzen als zuletzt in Stuttgart. Ne?
Genau. Ja, was ich damit noch sagen wollte, ist, du verpflichtest irgendwie 5, denn bei dem einen übersiehst du das Talent und gibst ihn ab und das wird dir dann irgendwie die nächsten 48 Jahre vorgeworfen. Das kann es halt unterm Strich auch nicht sein.
Ja klar, ich meine, da kommt halt auch vieles da zusammen. Ich meine, ich kann Basti insofern verstehen, weil du dummerweise jetzt irgendwie so ein Jahrzehnttalent irgendwie günstig hast.
Nee, aber bei Kimmich war das ja nicht unbekannt. Also wenn Kittel jetzt durchstartet, dann würde ich der Letzte sein, der sagt, das hat der Bobic hier jetzt aber nicht gesehen. Weil Kittel ist so ein 50-50-Ding. Das kann sein, dass der plötzlich in einen anderen Verein kommt, der eine bessere medizinische Abteilung hat. Plötzlich macht er 34 Spiele und wechselt plötzlich zu Gladbach. Das kann auch passieren. Aber da hätte ich trotzdem sagen können, selbst wenn das so ist, hätte ich die Beweggründe, warum er ihn verkauft hat, die kann ich jetzt verstehen und ich kann ihn dafür jetzt nicht blamen, sag ich mal. Bei Kimmich finde ich es aber eine andere Nummer. Kimmich war überall bekannt, dass das wahrscheinlich der kommende Sechser ist. Überall, in den ganzen U-Mannschaften. Und wie man den für 6-7 Millionen aus der Lameng heraus schnell verkaufen kann, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht und das haben auch ganz viele nicht verstanden. Und das sind trotzdem grundlegende Sachen und ich hoffe, dass er daraus gelernt hat. Das meine ich ja vorhin.
Das hoffe
ich will doch niemanden Fehler vorwerfen. Ich bin der Letzte, der Leuten Fehler vorwirft, sonst könnte ich gar nicht mehr existieren.
Du bist derjenige, der Leuten Schlüssel hinterher wirft, das ist aber was anderes.
Nee, ich meine aber nur, ich hoffe, dass er daraus lernt und das habe ich halt von ihm noch nirgendwo gehört. Das meine ich ja. Mhm. Weil ich habe es ja schon mal irgendwann angesprochen vor ein paar Wochen. Horst Held hat sich zum Beispiel mal hingestellt, gesagt, ja, sorry, das mit Di Matteo. Hat sich mir anders vorgestellt, es war ein Fehler. Punkt.
Ja.
Ist doch in Ordnung, Horst Held. Hätte vielleicht die Motive auch geholt. Aber Leute, die sich danach das auf Biegen und Brechen verteidigen oder zumindest nicht mal erklären, das verstehe ich gar nicht. Der äußert sich zu jedem Schundkram. Red Bull ist ja so toll. Aber das, und dann greift er die neuen Stuttgart, der hat Robin Dutt auch angegriffen und sonst irgendwas. Da erwarte ich dann auch, wenn du so austeilst, dass du aber zumindest auf Vorwürfe draufstehen, wie diese Kimmich-Nummer, dass du darauf eingehst. Das hat er halt nicht gemacht. Und er geht auch nicht darauf ein, dass er sich zu Sport 1 mit Giovanni Zarrella und Olaf Toni hockt. Das meine ich ja. Das kannst du alles machen. Aber ich würde mir trotzdem Bewusstsein dafür wünschen. Und selbst, weil es kann ja auch sein, dass er gezwungen war, Kimmich zu verkaufen, weil Stuttgart sonst insolvent gegangen wäre. Das kann ja sein. Aber dann würde ich das zumindest über meine Laureus Sport 1 Freunde so ein bisschen lancieren und selbst wenn es nur Peter Neururer angetrunken im Mobile Fan Talk mal sagt, damit das Thema überhaupt auf dem Tisch ist.
Ja, das stimmt schon, aber ich würde ihm jetzt wirklich halt einfach mal unterstellen, dass er aus der Situation was gelernt hat und dass das dann halt auch besser wird oder anders verläuft beim nächsten Mal. Besser kann man ja vielleicht nicht unbedingt sagen.
Die Sache mit der Kommunikation ist schon auch wirklich ein Punkt, den man gar nicht vernachlässigen darf. Ich meine, wenn wir uns nämlich überlegen, ne, also ich meine, ich habe jetzt in der letzten Zeit nochmal ein bisschen nachgeguckt, wen er denn alles so geh- und verkauft hat. Wenn ich mir dann überlege, dass er Leute wie Trash für 9 Millionen verkauft hat, dass er Leute wie Julian Schieber für 5,5 Millionen verkauft hat, ja, da muss ich schon sagen, da war der ein oder andere günstige Transfer dabei, ja. Also ich meine, ne, deswegen, es ist immer so eine Sache der Kommunikation. An den Schieber, trotz der Tatsache, dass der ganze 5,5 Millionen gekostet hat, erinnert sich heutzutage keiner mehr. Da könnte man ihm im Endeffekt nur gratulieren dazu, dass er den Flachkegler da irgendwie an einen Verein verkauft hat und noch so viel Geld bekommen hat, ne? Also deswegen.
Ja. Ist Flachkegler ein offiziell verwendeter Begriff? für sowas?
Nee, das habe ich mir gerade ausgedacht. Keine Ahnung.
Okay.
Aber gut. Ja, genau. Aber wie gesagt, jetzt nochmal zurück zu den der ganzen Thematik auch mit Kaderplanung und so. Was ist denn eigentlich, der Holger hat's hier, der Holger 101X, hier schöne Grüße an diese Twitter-Maschine, der hat es gerade angesprochen. Was ist denn eigentlich mit Bamba los? Der fehlt doch die ganze Zeit. Habt ihr da irgendwelche Informationen?
Ist der nicht noch verletzt?
Das Bowling-Spiel, oder?
Ja, ja.
Okay.
Ich meine, der wäre die ganze Zeit verletzt gewesen.
Ja, ich habe halt das Gefühl, ich glaube, letztens war doch was. Ja, der war ja kurz vor der Sportinvalidität, habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, irgendwie sowas habe ich auch in Erinnerung. Wie lange hat der noch Vertrag?
Boah, müssen wir mal gucken. Es ist nämlich echt
noch ein Spieler, Jahr nach der Saison.
Noch, ja, es ist ein Spieler, der uns ja wirklich auch fehlt. Ne? Also ein Bamba Anders in Topform war echt ein super guter Fußballer. Ne? Und dass halt auch so jemanden, dass du auf so jemanden nicht zurückgreifen kannst. Naja gut, er ist immerhin gerade im Aufbautraining.
Knorpelschaden, halt, ne? Ich lese es auch gerade.
Du weißt ganz genau, wie problematisch das immer ist. Ne? Aber gut, da müssen wir sehen. Aber das ist halt auch so ein Ding. Weißt du, du hast ja wirklich auch viele verletzte Spieler. Flum ist ein Spieler, der wahrscheinlich wieder zurückkommt, bekommt ja auch anscheinend einen neuen Vertrag. Das ist eine ganz nette Angelegenheit. Aber auch an sich, wir dürfen nicht vergessen, dass die ganze Führungsebene der Eintracht jetzt eine Riesenaufgabe vor sich hat, denn diesen Kader neu zu gestalten, weil da sind unglaublich viele Vakanzen und da sind unglaublich viele Punkte, die einfach besser gemacht werden müssen. Auch im Sturm, wenn wir uns angucken, wie wenig Tore wir geschossen haben und wie problematisch das auch über viele Monate hinweg war, nur weil Meier nicht da war, das sind so Dinge, die können wir uns nicht noch ein zweites Mal erlauben. Wir haben jetzt echt Glück gehabt, dass das nicht so war, aber wir müssen jetzt echt sehen, dass die Eintracht das hinbekommt. Das heißt, allein da musst du viel Geld investieren. Und wenn dann für mich die Königsposition, und da musst du vielleicht am meisten Geld investieren, sind die defensiven Mittelfeldpositionen. Weil ganz ehrlich, Hasebe bekommt. Nee, genau das ist es. Hasebe bekommt jetzt einen Anschlussvertrag. Da muss ich schon sagen, da frage ich mich ehrlich gesagt, warum. Wenn du den als Backup nimmst, von mir aus, das schlägt aber dann eigentlich der Argumentation, die wir vorhin getätigt haben, schon wieder ins Gesicht. Ne? Denn normalerweise brauchst du dann so ältere Backups dann eigentlich auch nicht mehr. Ja? Wir müssen da richtig schnelle und intelligente Fußballer hinsetzen.
Ja. Und da kommt natürlich jetzt hinzu, dass wir durch diese ganze Relegationsgeschichte einfach jetzt hinter den anderen Vereinen zeitlich hinterher hinken, weil einfach diese Unsicherheit uns ja dann doch einiges an Möglichkeiten, vielleicht frühzeitig Verpflichtungen zu tätigen, genommen hat.
Das auf jeden Fall. Denn es ist ja de facto so, du wusstest über einen ganz langen Zeitraum nicht, wo du am Ende der Saison stehst, beziehungsweise wo du in der nächsten Saison kickst. Das gibt dir dann die Möglichkeit nicht, an die Spieler heranzutreten, die am Ende der nächsten Saison am Ende dieser aktuellen Saison keinen Vertrag mehr haben. Ja, wo du dann sagst, da greife ich was ab, da muss ich nämlich keine Transfersumme zahlen. Die gehen aber nicht zu einem Verein, der selber nicht weiß, wo er in der nächsten Saison spielt. Und das hat uns dementsprechend zurückversetzt und diesen Rückschritt gilt es halt momentan echt aufzuholen. Und das wirst du wahrscheinlich auch nur hinbekommen, indem du das eine oder andere auch, indem du die eine oder andere Transfersumme wirklich auch erbringst. Ne?
Ja. Ich glaube aber, dass Bobic auch vielleicht jemand ist, der, weil er hat ja angekündigt, dass er auch als Sprungbrett das sehen will. Vielleicht verpflichten wir dieses Jahr auch ein paar Spieler, die irgendwo anders runterfallen. Also wo irgendeiner aus Wolfsburg kauft dann auch doch einen neuen Star und der andere kommt dann zu uns, weil er sich hier neu beweisen will. Vielleicht so, ja, Benatira Deluxe, sag ich mal. Also so ein Spieler, der echt gut ist, aber der vielleicht irgendwie ein schlechtes halbes Jahr oder ein schlechtes Jahr gehabt hat, wo man sagt, der will hier wieder auf die Beine kommen und dann weiter wechseln. Also ich glaube, dass das jetzt hier offener kommuniziert werden wird als vorher. Dass zum Beispiel hier Spieler herkommen, die sagen, ja gut, das ist für mich wieder eine Chance, ins Schaufenster zu kommen, so eine Art. Und da gibt's auch einige. Da wird sich, glaube ich, nach der EM auch viel, viel, viel tun. Weil viele große Vereine sind immer gezwungen, neue Stars zu kaufen und dann fällt halt mal an der Seite was weg, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also man eigentlich noch, also ein neuer Fernseher, obwohl andere noch in Ordnung ist. Also
Du hast schon einen Full-HD-Fernseher, aber jetzt willst du halt 4K aus irgendeinem.
Ja, aber dann, das heißt ja dann nicht, dass der HD-Fernseher am Arsch ist, den kannst du dann auch holen. Dann holst du ihn halt bei eBay Kleinanzeigen. Und wenn der andere Typ seinen 4K-Fernseher nicht gefällt, vielleicht will er dann doch wieder den alten und dann sagst du, na gut, dann gib mir jetzt halt das doppelte Geld. So,
ja.
Also.
Ich meine, es wird ja eh alles nur in HD ausgestrahlt und nicht in 4K. Und 4K brauchst du ja auch so schnell. Ja, ja.
Also, ja, okay. Ja. Irgendwann gerät dieser Vergleich an seine Grenzen, aber ich kann
nicht wissen, was ich du weißt doch, bei uns haben Vergleiche keinerlei Grenzen.
Ich wüsste, aber ich glaube, die Leute wissen, was sie meinen. Aber, ich will noch ganz kurz was zu Hasebe sagen. Ich glaube, das ist gut, das Hasebe zu behalten. Weil ich Hasebe die letzte Saison auch nicht komplett selber ankreide. Ich glaube, er wurde mit runtergerissen und er musste die ganze Zeit erstmal außen spielen und ich glaube, dass er in den Spielen unter Kovac einigermaßen seine Leistung gezeigt hat. Und ich glaube, dass Kovac ihn aber haben will, weil er weiß, dass er sich dann auf ihn verlassen kann, wenn irgendwelche brenzlichen Situationen sind, weil er halt erfahren ist. Stendera ist jetzt auch verletzt. Wenn wir jetzt Hasebe auch noch gehen lassen hätten, dann hätten wir Stendera, Hasebe, Reinhardt und Rust jetzt mit der Erkrankung, dann wären die alle weg, dann hast du gar keine mehr, der eine Basis da hat. Und dann würde ich ihn trotzdem als stabilisierendes Element behalten, würde aber trotzdem mir wünschen, dass im Sommer zwei Spieler geholt werden, die nominell besser und dass sie sich das so denken, dass sie besser sind als er, dass er nominell der dritte Sechser ist.
Ja.
Und dafür finde ich es in Ordnung, weil dann kommen dann irgendwelche Verletzten und Erkrankten wieder zurück. Aber wieder Marvin hat recht. Das müssen die ersten beiden Transfers sein für den Maschinenraum, zwei Sechser. Also ein Sechser, ein Achter am besten.
Ist, unterm Strich ist es ja auch so ein bisschen eine Geldfrage. Also Anschlussvertrag ja, aber die Frage ist halt auch, zu welchen Konditionen. Genau. Ja, also sagen wir mal, wenn er...
noch verkaufen zur Not.
Ja.
Und das wird auch vernünftig sein, ganz ehrlich. Da gehe ich von aus, dass der Vertragsrahmen sich in einem akzeptablen Bereich bewegt.
Ja.
Ich gehe fest davon aus, dass Hasebe keiner ist, der Unmengen an Geld verschlingt.
Das
ist okay, der wird wissen. Und wir starten ja vielleicht auch bald unsere Japan-Tour, so abstrus das klingen mag, aber es ist ja durchaus im Raum, dass wir unser Trainingslager dort abhalten. Das ist dann werbetechnisch natürlich auch kein Nachteil, wenn du dann jemanden wie Makoto Hasebe hast, der dementsprechend halt ein alter Hase ist und auch dafür werben kann. Und es ist halt so, wir dürfen nicht vergessen, stell dir mal vor, Hasebe wäre weg, deswegen ist es ein guter Punkt, den der Basti gerade gemacht hat. Wir hätten aktuell keinen defensiven Mittelfeldspieler, der fit ist. Nur mal so sagen, ne? Also gut, Nico Rinderknecht, aber dem würde ich die Aufgabe Stand heute auch nicht unbedingt zumuten. Also wenn die Eintracht heute ein Testspiel machen würde, dann wird es keinen defensiven Mittelfeldspieler geben, der fit ist. Ja, also ich meine, weil Stendera auch weg ist, Flum Aufbautraining, Medojevic verletzt. Also wir haben so viele Stellen, ja, und so viele Problempunkte. Insofern ist das auch eine sichere Bank.
Holger stellt gerade eben auf Twitter die durchaus berechtigte Frage, wo kriegen wir denn die ganzen Spieler her, die wir da brauchen?
Tja, das ist eine wirklich
gute Frage. Transfermarkt.
Das war jetzt aber hui.
Ah ja, die investigativen Nummern, dafür bin ich zuständig.
Ja, hervorragend.
Tja, nein, optimal. Aber gut, was er wahrscheinlich meint, ist finanziell. Finanziell gebe ich ihm da recht, aber man muss halt auch mal dann kreativ sein. Wo kriegt denn Mainz immer die ganzen Spieler, die sie ersetzen? Also, sorry, also das ist ja nicht so, dass die Eintracht darf sich auch nicht so darstellen, als wenn sie alleine unter diesem kapitalistischen Fußballsystem leiden würde. Es gibt Vereine, die wesentlich weniger Geld haben, die wesentlich bessere Jobs machen. Sorry.
Ja.
Es gibt Vereine, die machen
wesentlich
besseren Jobs. Also es gibt Leute, Vereine, die verpflichten Daniel Bayer, der mit einer der besten Sechser in der Liga war. Es gibt Vereine, die Kuh verpflichten. Es gibt Vereine, die, weiß ich nicht, Niki Simling verpflichten, die Danny Latzer verpflichten. Also es gibt doch, diese Spieler gibt's doch. Es gab jetzt zum Beispiel, der ist jetzt leider zu Freiburg gegangen, Meffert fand ich eigentlich immer ganz in Ordnung. Es gibt Spieler, du musst ja keinen Weltstar holen, du kannst sie eh nicht holen. Aber dann holst halt einen geilen Sechser für 3 Millionen, irgendeinen, und dann holst halt einen ablösefreien jungen Spieler und probierst es aus und hast in der Zurnot noch Hasebe und Russ irgendwann. Gut, aber das, man darf, was wir bei der Eintracht immer auch mich ein bisschen stört, ist immer dieses aber. Mhm. Ja, aber, was aber, dann mach's halt nicht. Beschwer dich doch nicht, dass du den Spieler nicht kriegst, dann kümmere dich um die Spieler, die du kriegen kannst. Wenn ich das immer höre. Die Eintracht war ja auch unter Hüben, da muss man ihm auch mal ankreiden. Der ist immer an Spielern dran, die irgendwie am Ende dann doch nicht bekommen. Ja, dann lass es doch sein. Dann oder sag's nicht laut oder beschwer dich nicht im Nachhinein. Dann kriegst du ihn. Ich kann doch nicht auch immer rumlaufen. Weiß ich nicht. Ich kann doch nicht draußen rumlaufen mit meiner Freundin in der Hand und mir die ganzen anderen hübschen Frauen angucken und sagen, oh Gott, die wäre auch geil, aber die krieg ich bestimmt nicht geil. Und dann gehen wir jetzt wieder nach Hause. Oh, die wäre aber auch geil, aber da habe ich irgendwie, die wollen reichen, Mann. Meine Güte, sei doch zufrieden mit den Sachen, die du da hast. Und das hat Bobic auch gesagt, dass Niko Kovac ein guter Trainer ist, der mit dem vorhandenen Spielermaterial arbeitet. Das finde ich gut. Und wenn Kovac sagt, er will Kittel nicht haben, weil er ihn angefuckt hat zwischen den Relegationsspielen, weil er beleidigt war, dann bin ich Team Kovac auch da und sagt, gut, dann geh, hau ab, wenn du keine Dings bringen willst. Und wenn irgendwelche Spieler es machen. Ich vertraue in dem Sinne, wenn Kovac einen Spieler aussortiert, das mag ungerecht sein, aber ich vertraue ihm aus meiner Sicht mehr als Armin Fee. Weil bei Armin Fee, die mir das manchmal so vorkommt, als wäre das aus persönlicher Laune raus, je nachdem, wie viel er am Vorabend getrunken hat. Und bei Niko Kovac maße ich mir an, zu denken, dass er das Spiel aussortiert nach Mentalität. Und das ist doch genau das, was wir wollten. Wir wollen Spieler auf dem Platz haben, die zu 100% sich einsetzen, konzentriert sind, die dann vielleicht nicht über die spielerische Art, aber vielleicht über die Einstellung diese 5% rausholen, die wir dann besser sind als andere Mittelfeldclubs. Und dann sollen wir es recht sein. Und ich hoffe auch, dass, um dieses Spielerthema wieder aufzugreifen, ich hoffe auch, dass die meisten Spieler von Kovac ausgehen, weil ich glaube, die Kovac-Brüder sind beide fußballverrückt, die sind geisteskrank, die gucken sich wahrscheinlich jedes versiffte Spiel an über irgendeine Satellitenschüssel in allen Teilen der Welt und sagen, oh geil, guck mal hier, mhm. Wie man das halt so kennt. Ich habe auch viele Freunde vom Balkan, die in den Wettbüros rumhängen, die kennen auch jeden Spieler, die könnten bei jedem Fußballverein als Scout arbeiten und machen irgendwelche Sportwetten. Und ich schätze sie ähnlich ein, weil ich glaube auch, dass sie beide fußballverrückt sind. Und ich hoffe, dass die Kombination aus dem Netzwerker Bobic, ich hoffe jetzt mal, dass das ein positives Merkmal ist, um das jetzt zu nennen, der Netzwerker Bobic, der Verhandler Hübner und der Fußballfreak Kovac, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann kann es gut werden. Dann sagt der Kovac hier, den Spieler will ich haben, Hübner fährt los und Bobic probiert das irgendwie zu managen, dass das zu finanzieren ist. Und oder um irgendwelche Leute ins Boot zu holen, die den Transfer mit realisieren und oder vielleicht dem Hübner auch eine Nummer zu geben, die Hübner nicht hat, wenn es um Spieler XY geht. Und vielleicht, wenn der jeder seine Stärken einbringt in diesem neuen Dreiergespann, dann kann das gut werden.
Ja, auf jeden Fall. Was haltet ihr denn davon? Ist jetzt nur eine Idee, aber ich meine, du hast gerade davon gesprochen oder vorhin, ja, Leute, die vielleicht irgendwo bei anderen Clubs runterfallen. Da kommt in meinem Kopf irgendwie so eine Personalie vor, die heißt Heuberg. Das wäre doch Beispiel, vielleicht auch genau. Eine Option. Ja, so ein Spieler, den du nochmal ausleihen kannst. Ja, genau. Der jetzt vielleicht auch zu einem Verein gehen kann, wo er auch in der Bundesliga einfach spielt. Das wäre doch eine Option. Also so Leute müssten wir uns vielleicht angucken und zusätzlich im Optimalfall dann auch noch den einen oder anderen guten Zweitligaspieler. Das darf man auch nicht komplett vernachlässigen. Genau,
das haben wir auch mal gut gemacht eine Zeit lang mit Inouye.
Ja. Genau, und wenn ich mir dann angucke, dass ein Hanno Behrens, ja, ich weiß, ehemaliger Darmstädter, aber bei Nürnberg eine wirklich richtig gute Saison gespielt hat, auf der defensiven Mittelfeldposition, das ist nicht der kreative Kopf, das wäre dann eher der hart arbeitende, aber wäre vielleicht trotzdem eine Lösung. Also da muss man mal die zweite Liga durchforsten und muss den einen oder anderen Leuchtturmspieler vielleicht holen. Und dann hat es eine Möglichkeit, dann hast du die Möglichkeit auch nicht ganz so viel Geld auszugeben, und trotzdem schlagkräftige Leute zu holen. Vielleicht ist auch oftmals wirklich eine Leihe eine Option, wie gesagt, bei Heuberg oder irgend sowas. Also wenn du so zwei Spieler bekommen könntest, wäre das schon viel wert.
Ja, guter Punkt. Auf jeden Fall, Marvin. Nee, sehe ich genauso. Also auch mit der Leihverträge sollten wir sowieso gucken, dass wir vielleicht da ein bisschen mehr wieder machen oder noch mehr machen. Denn die finanziellen Mittel, wenn jetzt auch nicht in... Wir werden sicherlich nächste Saison nicht mit Geld zugeschissen, auf gut Deutsch gesagt, auch wenn wir Bobic jetzt hier engagiert haben. Aber ich denke, mit ein paar geschickten Laien, mit ein paar geschickten Transfers in der zweiten Liga, klar, alle Clubs, die ungefähr unser Niveau, unser finanziellen Mittel haben, versuchen es wahrscheinlich auf demselben Weg. Aber im Endeffekt ist ja schon Eintracht Frankfurt jetzt auch nicht total beschissen und auch nicht super unattraktiv für Spieler und dementsprechend genau. Denke ich, dass wir da schon einige Chancen haben werden.
Ja, okay. Naja gut, haben wir sonst in der Kaderplanung noch was wir näher thematisieren wollen oder ist
eine Sache, ich glaube, da ist noch nicht wegen zu. Ihr habt das ja sicherlich mitbekommen mit der Personalie Torwart. Lindner ja wahrscheinlich vom Absprung und wir haben doch aus der U19 den, jetzt lass mich kurz überlegen, wie heißt der, Bädke hochgeholt ja, als Bädke, Profi. Genau, ja. Hoffe ich aber, dass das eher als Ersatz für die anderen beiden, also als dass jetzt nicht er der zweite Torwart ist. Denn da, finde ich, fehlt uns eigentlich noch ein guter zweiter Torwart. Denn wir hatten es ja damals auch mit Rapp, der sich dann verletzt hat und so weiter. Finde ich es fahrlässig, hier an der Position jetzt dann wirklich das Geld einzusparen und da zu sagen, okay, wir setzen hier als zweiten Torwart auf einen, zwar einen jungen Spieler, der Potenzial hat, aber ich finde, da brauchst du schon einen, eigentlich brauchst du da ja wirklich einen gestandenen Profi auch, ja, der natürlich nicht gut viel Geld kosten darf.
Also ich meine, Lindner hat ja auch einen Vertrag bis nächstes Jahr. Ne? Der muss auch erstmal einen Verein finden, der gewillt ist, eine Ablösesumme für ihn zu bezahlen. Und das wird halt, das ist halt nicht einfach. Das ist eine scheiß Situation. Er fährt jetzt zwar nach Frankreich, aber auch dort nur als zweiter Torwart. Der hat auch seine Stammtorhüterposition verloren. Für Österreich, das ist natürlich bitter. Natürlich kokettiert er damit mit einem Abschied, aber er muss halt sehen, wo er halt landen kann. Ne? Also ich meine, da bin ich ganz relaxed, und wenn, dann schaffen wir es auf jeden Fall, einen guten zweiten Torhüter zu bekommen. Da gibt es auch noch den einen oder anderen, der jetzt auch noch keinen neuen Verein hat. Da mache ich mir aktuell gar keine Sorgen, aber du hast vollkommen recht. Natürlich mit einem 18-, 19-jährigen Torhüter kannst du nicht in die Erstligasaison gehen als zweiten Torhüter. Das funktioniert so nicht.
Gut, okay. Ja. Das war es eigentlich schon. Das war so das Einzige, was mir noch so ein bisschen...
Okay. Ja, ansonsten, wie der Basti schon gesagt hat, gibt es momentan relativ wenig was Konkretes. Es gibt immer viele Gerüchte, viel, was sich entwickelt. Ein kanadischer U20-Nationalspieler stand anscheinend zuletzt auf dem Zettel. Dann hast du das Gerücht gehabt mit einem Spieler, der ungarischen Nationalmannschaft zugehörig ist. Das sind alles Spieler, die sind grundsätzlich erstmal interessant. Da werden bestimmt auch schon erste Fühler ausgestreckt worden sein, aber da muss man ja sehen, momentan ist es für mich alles noch sehr im Argen, was heißt im Argen, aber im Unklaren, und ich glaube, da wird die nächste Zeit ein bisschen genauer zeigen, wie es da weitergeht, und ich habe so die Hoffnung, Bobic hatte das ja angekündigt, er freut sich schon auf die Zeit, auch so auf die Transferphase, wenn es dann gelingt, den anderen guten Transfer zu erzielen oder zu holen, und auch an den Medien vorbei, dass die dann alle staunen und vorher keiner mitbekommen hat, vielleicht passiert auch genau sowas, aber im Endeffekt ist es ja so, dass wahrscheinlich 7 neue Leute ungefähr geholt werden müssen, die wir dann nicht alle an den Medien vorbeischlängeln können, glaube ich.
Bin mal gespannt, welchen Transfer Sport 1 als erstes vermeldet.
Ja, also ne, so skurril wie es ist, möglich könnte sein, dass die besonders guten Draht haben, ne?
Tatsächlich.
Ja. Ich bin gespannt. Ich weiß es auch nicht. Wir werden es sehen, aber es ist auf allen Positionen, eigentlich bis auf die Torwartposition, gibt es die eine oder andere Möglichkeit, und da hoffe ich mal, dass er sich da was tut. Auch muss ja uns klar sein, dass auch hinter Gacinovic, ich weiß nicht, ob Fabian bei der Eintracht eine Zukunft hat, ganz ehrlich, aber gerade wenn der weg ist und Huschi dahinter, weiß ich nicht. Auch da musst du noch Leute holen, auch für einen Zweikampf. Also es ist viel Bewegung drin. Es ist eine massive Aufgabe. Ich hoffe nur, dass die Eintracht das Geld zusammenbekommt. Da ist halt so die Sache, habt ihr noch mal was Neues in Sachen Sponsoren gehört?
Leider gar nichts.
Nix, gar nichts Konkretes, außer was vor den Relegationsspielen so ein bisschen rumgewabert ist, dass die Eintracht einen Sponsor hat, der potenziell mehr als Alfa Romeo zahlen will, wenn die Eintracht drin bleibt. Die Eintracht ist jetzt drin geblieben. Bin gespannt. Mhm. Ich hoffe auf so ein Kaliber wie Commerzbank oder Emirates oder irgendwas, oder Turkish Airlines, irgendwas.
Ja, zwischenzeitlich war ja mal Kaufland im Gespräch, das kann ich mir aber irgendwie gar nicht vorstellen, dass die so viel Geld da reinbuttern wollen.
Ja,
das jetzt, aber das fände ich jetzt, das hört sich jetzt blöd von mir an, aber das fände ich uncool. Kaufland.
Also kommt drauf an, was sie zahlen wollen.
Nee.
Ja, Kaufland. Ja, ich glaube, da darfst du...
Das hört sich blöd an.
Ja, glaub, da darfst du...
Kaufland rum. Da ist Nike und unterirdische Kauflands. Kann
ja, da darfst du Geld und Image nicht zu sehr miteinander mischen. Auch wenn die horrende Summen bringen, ist halt die Frage, ist das die Botschaft, die du vermitteln willst am Ende?
Ja, Kaufland ist ja Premium-Sponsor hier der Eintracht Frankfurt Fußballschule und so weiter und so fort. Also die sind schon bei der Eintracht aktiv.
Ja, aber dafür wär's okay, aber jetzt als Hauptsponsor...
Ich kann das nachvollziehen, ich kann auch die Bedenken nachvollziehen, der Basti da gerade aufgeworfen hat. Das ist ja genau das Gleiche, auch bei Köln ist es ja so eine Sache halt mit Rewe und so. Jetzt weiß man ja, dass Rewe halt einfach relativ gesehen eine Premium-Marke ist, also nicht Premium, aber schon höherklassig. Dann mag das noch zu verschmerzen sein, wenn ich mir vorstelle, dass ein Bundesliga-Verein mit Aldi rumläuft, da will ich nicht die Spottgesänge hören, ja. Also ja. Man muss, da gilt es, das auch sorgfältig zu bestimmen, aber Hellmann hat ja in der Tat schon vor mehreren Wochen gesagt, es gibt für die erste und zweite Liga Interessenten, aber natürlich dementsprechend unterschiedliches Geld. Jetzt sind wir in der ersten Liga geblieben, jetzt hoffe ich, dass das relativ bald finalisiert wird, denn es sind, wie es halt so ist, roundabout 6 Millionen mehr oder weniger, die du halt in der Kasse hast, je nachdem, ob du halt einen Sponsor hast. Letztes Jahr hat nicht Nike, sondern Alfa Romeo 6 bezahlt. Das ist der Mindestbetrag, der auch jetzt wieder erlöst werden soll. Also das allein damit, mit diesem Geld, kann man ja schon einen oder anderen Transfer bzw. auch Gehalt finanzieren.
Ja. Aber ich glaube, Die Eintracht muss sich aber, wenn wir über den Kader die ganze Zeit gesprochen haben, auch in dem Bereich muss die Eintracht sich professionell aufstellen. Weil Sponsoren, die kommen auch und Ausrüster auch, die kommen mit einer gewissen Erwartung hierher. Ich glaube, die Eintracht hat noch nicht die Strukturen, um diese Erwartung zu erfüllen. Weil ich glaube, der Name Eintracht Frankfurt klingt nach außen besser, als er dann, wenn du tiefer reinschaust, aufgestellt ist. Also in Bereichen Marketing, Merchandising und Kommunikation und alles Mögliche, was es damit zu tun hat. Da gibt es noch einiges zu tun, weil es ja kein Zufall sein kann, dass Sponsoren bei uns auch jetzt in den letzten Jahren immer schnell wieder abhauen. Also, dass die sagen, oh ja, reicht jetzt. Oder dass der Ausrüster sagt, na, mal überlegen, ob wir das hier fortsetzen. Das hat ja Gründe, die können wir jetzt hier nur vermuten. Teilweise kann man sich sehr gut vorstellen, was da los ist. Aber da muss die Eintracht auch, weil du kannst ja nicht nur einen Sponsor suchen, was von ihm erwarten, du musst dem ja auch was bieten. Und ich glaube, da hat die Eintracht auch viel, viel, viel Verbesserungspotenzial. Und wenn sie das nutzen würde, wäre es, glaube ich, auch leichter, einen Sponsor zu finden. Weil der Sponsor fragt sich auch, warum ist der eine Sponsor so schnell wieder weg und warum ist der wieder weg und warum ist der Ausrüster unzufrieden und so weiter und so fort. Also da muss einiges getan werden und es ist eine Mammutaufgabe und es tut mir leid, Jungs. Ich will auch hier oder ich will auch niemanden nerven. Aber auch dafür ist Bobic der falsche Mann, weil er kein Kandidat ist, wo wir sagen, lass den Mann noch mal jetzt 3 Jahre arbeiten. Was wir eigentlich machen müssten. Bobic muss von seiner Reputation eigentlich jetzt erstmal ein paar frühzeitige Erfolge haben, dass die Leute ruhig sind. Aber eigentlich müssten wir eigentlich ein Umfeld haben, wo wir sagen würden, wir lassen die Leute jetzt echt mal, weil sowas dauert 3, 4 Jahre, 5 Jahre hat das bei Gladbach gedauert. Und da hast du halt einen Manager gehabt, es gab gewisse Vorbehalte gegen ihn, der hat es aber auf seine ruhige Art, hat er das alles ignoriert, auch was Bertie Vogts über ihn gesagt hat und so weiter. Und ich hoffe, aber ich zweifle es an, dass Bobic das kann. Oder dass das Umfeld ihnen das gewährt. Sorry. Es ist aber, das heißt ja nicht, dass es so sein wird. Ich sag nur, das ist, was ich mir eigentlich wünschen würde. Ich würde mir wünschen, man kann es ja vergleichen, Schalke ist ja ein ähnlicher Verein. Bei Schalke denkst du dir auch immer, wenn die mal ruhig bleiben würden, könnten die viel mehr erreichen, anstatt dass die immer wieder alles flicken. So, dann geht der Trainer wieder weg, dann gibt's hier Unruhe. Ich glaube, dass bei Eintracht ähnlich ist, dass es hier auch an gewissen Stellen natürlich zu schnell Unruhe gibt. Teilweise natürlich auch berechtigt. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, und ich bin weg davon zu sagen, die Eintracht soll jetzt einen einstelligen Tabellenplatz haben. Ich will eigentlich nur, was ich bei der Eintracht gerne erkennen würde, dass hier was mehr auf Langfristigkeit ausgelegt ist. Dass du sagst, da würde ich auch eine Saison, wo wir 13., 14. werden, die würde ich leicht verkraften, wenn das mit einer jungen Mannschaft passieren würde, wo der Beste von den Jungen am Ende der Saison für 12 Millionen Euro wechselt.
Tja, ist ein interessanter Ansatz. Stimme ich grundsätzlich zu.
Wie sieht es denn jetzt mit dem Thema Trainingslager aus? Du hattest ja gerade eben auch schon angesprochen, dass es aussieht, als könnten wir das vielleicht in Japan machen oder beziehungsweise zum Teil müssen wir es ja, glaube ich, auch in Japan machen, weil woanders darf man oder dürfen wir zwar hinreisen, aber dürfen keine Spiele mehr machen, weil es Randale gab. Was ist denn das schon wieder für ein Kappes?
Ja, zumindest in Österreich haben wir das Problem, wir dürfen nur in großen Stadien spielen, wo das Sicherheitskonzept vorab geklärt ist. Diese kleinen, ich weiß gar nicht, Provinzplätze sozusagen sind nicht erlaubt, weil es da eben, haben wir glaube ich Sperre bis September 2016, weil es eben zur Ausscheidung kam.
Ist auch wieder so ein hausgemachter Mist.
Ja.
Naja, ja, ja, wisst ihr, wie es letztes Jahr da so rund ging? Und ich meine, das ist schon eine Hausnummer, wenn du überlegst, das ist ein fucking Freundschaftsspiel und dann eskalieren halt zwei Gruppen. Es ist halt natürlich einfach unschön und das sind halt die Auswirkungen, die du jetzt hast. Ne? Es ist fast skurril, dass wir als Eintracht Frankfurt dann so Last Exit haben, ja, um dort noch irgendwie Freundschaftsspiele machen zu können. Ich meine, das hängt natürlich auch mit einer Werbetour zusammen, aber Österreich wird wahrscheinlich definitiv gestorben sein. Ich bin mal gespannt, was sich die Eintracht da überlegt. Vielleicht geht es ja nach Kroatien oder sowas. Ja, keine Ahnung. Aber da habe ich dann ein bisschen Angst, dass die Spieler irgendwie nur noch saufen und
Strandparty machen. Ja,
ja, genau. So was weiß ich irgendwie. Ja, also das, naja, müssen wir abwarten. Aber es ist natürlich unschön, wobei ich es ganz gut finde, wenn die Eintracht auch mal weg aus Österreich kommt.
Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt anführen muss als... Also... Wie war denn der Tenor von diesen Meldungen, dass die Eintracht darunter leidet, dass die Fans Skandale gemacht haben, die können sich jetzt nicht mehr in Ruhe in Österreich vorbereiten oder was? Also, das ist doch kein, das kann man doch nicht anführen, als das jetzt hier, das wäre so nicht schlimm. Und die brauchen doch nicht erzählen, dass sie deswegen nach Japan müssen, sondern die wollen nach Japan, um da irgendeinen Vermarktungsbullshit zu machen.
Na, das Problem, ja, das Vermarktung ist das eine, aber das ist wahrscheinlich ja auch, oder zumindest habe ich das wahrgenommen, diese Kombination aus der Situation, dass du viel zu spät dich erst um eine Vorbereitung kümmern konntest, dann halt nicht mehr viele Optionen hast, weil einiges einfach schon vorbelegt ist und Österreich aus dem Thema halt einfach rausfällt, weil du zwar als Trainingslager dahin fahren kannst, aber dann keine Trainingsspiele vor Ort machen kannst, sondern dann immer irgendwie einmal um die halbe Welt irgendwie schippern. Wahrscheinlich will man auch so ein bisschen nach Japan, weil man da ja die Connections hat und da ja versucht hat, auch irgendwie einen Markt zu erschließen. Also da spielt einfach vieles rein, aber einfach das zeigt halt auch wieder, dass wir so hausgemachte Probleme uns einfach immer wieder ewig lange aufhalten, anstatt dass wir mal eine gescheite Vorbereitung hinkriegen, weil wir einfach so Kleinigkeiten da haben, die uns dann immer wieder so aus dem Tritt bringen. Das ist halt, als wenn die ganze Zeit einer mit so einer Tüte voller Kieselsteine hinter dir herwerft und immer so einen kleinen Stein an den Kopf wirft. Mhm. Am Ende ist es nicht tragisch, ja, aber du lässt dich halt davon immer wieder irritieren und das ist das, was uns dann halt immer wieder aus so einer vernünftigen Vorbereitung raushaut.
Ich lehne mich mal ganz
weit auf. Setz dir halt eine Mütze auf.
Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, es hat de facto gar keine Auswirkung auf unsere Vorbereitung. Denn ob wir jetzt in Österreich oder in Südtirol trainieren, was anscheinend auch momentan noch Thema ist. Also ich glaube, das wird alles total irrelevant sein. Wichtig wird sein, dass wir zu dem Zeitpunkt schon eine einigermaßen akzeptable Truppe auf dem Platz stehen haben. Die trainieren ja schon relativ früh. Ich glaube, 4. oder 7. Juli war es, wann es schon wieder losgeht mit dem Training. Also zack, zack, zack geht es hier schon wieder rund. Und da muss schon eine erste akzeptable Mannschaft auf dem Platz stehen. Bobic hat ja schon gemeint, dass sich das im weiteren Verlauf des Transferfensters noch ändern wird. Also es kann durchaus sein, dass wir in den letzten Jahren, sag ich mal als Beispiel Darmstadt oder andere Vereine, dass auch bei uns der ein oder andere Last-Minute-Transfer dann dazukommt. Das muss man abwarten, je nachdem wie die Lage ist. Basti hat das vorhin schon gut angesprochen. Wer weiß, wie das ist, wenn die Europameisterschaft da schießt, der ukrainische Nationalspieler plötzlich 12 Tore, alle stürzen sich auf ihn, wollen ihn haben und dann löst Bayern München oder so eine Riesensumme und dann haben die plötzlich einen Stürmer zu viel, den können wir dann abgreifen. Rein theoretisch, praktisch sieht es anders aus, aber ihr wisst, was ich meine. Also da passiert noch einiges und schauen wir mal.
Das mit der Vorbereitung ist aber extrem wichtig, denn gerade durch die EM und so weiter, wir kennen es ja aus der Vergangenheit, ist es wichtig, am Anfang eine gute, funktionierende Mannschaft zu haben. Die ersten Spiele, die anderen Mannschaften haben eventuell noch gerade die etwas besser finanziell aufgestellt, mit Verzicht auf etliche Nationalspieler, noch nicht eingespielt. Man hat es ja immer gesehen, eigentlich bis die Mannschaften dann so ein bisschen wieder in Dritt waren, hat gedauert. Das musst du ausnutzen. Die ersten 4 Spiele, 5 Spiele kannst du davon profitieren, wenn du eine einigermaßen gute Vorbereitung mit eben auch Spielern hast, die eventuell jetzt nicht dieses Niveau haben oder dann eben bis ins Finale kommen oder sonst irgendwas. Also es ist schon ein wichtiger Punkt, dass wir da auf jeden Fall auf den Punkt bereit und fit sind und eventuell daraus ein bisschen Kapital schlagen
können. Auf jeden Fall. Gut, sehr, sehr guter Punkt. Genau das kann nämlich wirklich der Vorteil sein, während andere Mannschaften des Bundesliga-Betriebs noch damit sich rumzuschlagen haben, dass einige ihrer Spieler vielleicht verletzt zurückkommen oder erst später ins Training einsteigen. Diese Nachteile haben wir nicht, aber wenn wir jetzt mal außen vor lassen, dass Heinz Lindner vielleicht später ins Training einsteigt, ich glaube, das wird uns nicht massiv umwerfen. Ja,
wahrscheinlich nicht.
Aber ansonsten hätten wir da durchaus einen kleinen Vorteil, den gilt es natürlich zu nutzen. Das ist absolut klar. Ansonsten würde ich sagen, haben wir das Thema Trainingslager auch abgehandelt. Wozu wir jetzt kommen könnten, wäre eigentlich schon Thema Europameisterschaft. Wir haben ja jetzt eben das ganze Ding schon umschifft. Oder gibt es noch was Eintracht-Spezifisches, was ihr loswerden wolltet?
Nö. Von meiner Seite aus nicht passiert. Also es bleibt spannend, glaube ich.
Auf jeden Fall bleibt es spannend, ja.
Wäre auch schlimm, wenn nicht.
Ja, das ist richtig. So, jetzt haben wir ja die Nationalmannschaft. Das ist ja durchaus ein kontroverses Thema hier bei uns immer gewesen. Ich muss jetzt sagen, persönlich, also für mein Dafürhalten ist, dass ich das jetzt endlich ganz relaxed verfolgen kann. Ich freue mich schon, wieder Fußball im großen Maße zu konsumieren. Ich hänge da nicht ganz so mit dem Herz dran, wie das so bei der Eintracht ist, die mir jetzt natürlich durch die eigentlich fast 36 Spieltage, wenn wir die beiden Relegationspartien dazu nehmen, unglaublich viel Nerven gekostet haben. Ich freue mich jetzt einfach auf viele schöne Spiele. Ich gucke jetzt mittlerweile sogar nachts schon die Copa America. Ja, also nicht alles, aber so das eine oder andere da schaue ich mal rein und konsumiere den Fußball in vollen Zügen und freue mich auf das eine oder andere Radler.
Ja, du hast ein Leben. Aber ich glaube,
so kann man meine Vorfreude kann man auch so beschreiben. Also was mit der deutschen Mannschaft passiert, ist mir eigentlich egal. Ich habe sogar ein bisschen durchgetippt, die EM, da könnte ein cooles Halbfinale rauskommen mit Italien, Spanien, Belgien, Frankreich. Also ich glaube, dass Deutschland im Viertelfinale rausgeht gegen Belgien. Das würde ich irgendwie lustig finden. Aber ansonsten hast du ja recht, Marvin. Es gibt eigentlich nie was im Fernsehen und das kann man wenigstens sich anschauen. Und ich werde die erste Zeit der EM, die Gruppenphase, werde ich eh in Spanien sein. Da kann ich mir da mal gucken, wie da so die Stimmung ist. Finde ich eigentlich ganz interessant immer. Und dann bin ich zu den K.O.-Spielen wieder hier und dann kann man sehen, was. Aber ich muss sagen, so dieses Fan-Dingsbums, dass ich da aufgeregt bin, wenn Deutschland spielt, das ist irgendwie verloren gegangen. So in den letzten Jahren, glaube ich. 2014 war das noch, da muss ich sagen, ich habe mich krass gefreut, als wir Weltmeister geworden sind. Aber diese Überspitzung, die da stattgefunden hat, die verhindert es tatsächlich, dass ich Emotionen entwickelt habe. Und mir ist es noch nie so egal gewesen, wie Deutschland beim Turnier abschneidet. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber meistens baut sich ja das während des Turnieres oder den Anfängen an sich auf. Letztes Jahr war es mir auch vollkommen egal, oder das heißt letztes Jahr vor 2 Jahren war es mir auch vollkommen egal, aber das steigert sich ja dann so ein bisschen. Ich freue mich jetzt einfach, Fußball sehen zu können, wo ich nicht über 90 Minuten komplett mitfiebern muss und diese Anspannung habe, sondern wirklich einfach nur sagen kann, ich gucke mir das an, weil ich Fußball gucken will, und wenn ich es halt nicht gucken will, dann lasse ich es halt auch und dann passiert halt auch nichts. Ja.
Keine Existenzängste. Ja, das
passt. Die Existenzängste jetzt nicht, aber halt einfach. Wir sind
auch gut vorbereitet auf die EM. Also ich glaube, uns ist die EM so egal wie noch nie. Nach dieser Saison kann es, glaube ich, nicht mehr so viel schocken.
Ohne Mist, es ist so. Aber genau das ist das total Geile daran. Einfach vielleicht schön Fußball zu sehen, dann freue ich mich. Ach, guck mal hier, der Ibrahimovic tänzelt wieder einen aus, pöbelt den dann zu. Ja. Total geil. Und dann gibt es vielleicht. Ja, und dann ist es ja auch so, dass ich ja die Nationalspieler, also die deutschen Nationalspieler, ja als Person eigentlich wirklich auch sage, die finde ich ja ganz sympathisch, ja, habe ich ja nichts gegen so. Und dann freue ich mich auch, keine Ahnung, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, der kleine, dicke Götze, der immer auch viel gescholten wird, dann wieder ein richtig tolles Tor macht und so weiter und so fort.
Ja, Götze trifft. Nicht nur Götze guckt, Götze trifft.
Emre Can ist, ich bin gespannt, was
er Emre Can, bin ich sehr gespannt, sehr guter Punkt, ja, du, die ganzen Hessen bei der Europameisterschaft, ja, ich finde es total geil, dass du...
Perovic müssen wir darauf achten, dass er vielleicht so ein paar Tore schießt, wenn er
genau, dann schauen wir mal, was Mustafi macht. Und dann hast du jemanden wie Cenk Tosun, der da bei der türkischen Nationalmannschaft rumwurschtelt, wo du denkst, krass, der war mal bei der U19 von der Eintracht. So, also so lauter, so der alte Wetzlarer. Also es sind alles Punkte, da kann man mal drauf achten. Und eigentlich eine ganz schöne Sache. Und mit einem Radler in der Hand läuft da der DAX doch halt sowieso. Ne?
Ich denke auch. Da hoffen wir,
wie ist es für euch? Ging die Nominierung, also das war ja wieder ein hoch heiß diskutiertes Thema, wer jetzt der dritte Torwart wird, der entscheidende dritte Torhüter der deutschen Nationalmannschaft, das ist ja jetzt nicht unser guter Kevin Trapp geworden, und es gab ja noch die ein oder andere kontroverse Entscheidung. Was sagt ihr denn grundsätzlich zu dem Kader?
Also einige kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber in Ordnung generell, so im Großen und Ganzen in Ordnung. Wie du sagst, also was er da wieder gedacht hat, sich gegen einen Trapp auszusprechen, keine Ahnung, was da wieder gelaufen ist oder warum. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, auch mit ein paar anderen Nominierungen, ich weiß nicht. Also es ist im Endeffekt, ich lasse es mal auf mich zukommen, habe jetzt da eigentlich gar nicht, dass ich sage, der oder der geht jetzt gar nicht oder der und der geht, wollte ich auf jeden Fall spielen sehen. Es hat mich, schon der ein oder andere hat mich aber schon überrascht. Wie war es denn bei euch?
Das Einzige, was mich daran geärgert hat, war, dass ich parallel versucht habe, mir die Mannschaft bei FIFA Ultimate Team zusammenzukaufen und ich einen Haufen Geld für Bellarabi ausgegeben habe und dann nimmt er den nicht mit. Das war aber das Einzige, was mich an der Stelle geärgert hat.
Basti?
Mir tut es ehrlich gesagt krass leid für Reus.
Ja, das
weil
stimmt.
Das ist auch eine tragische Nummer. Ist von 4 großen. Du warst als Fußballer, hast du, glaube ich, maximal 4 Turniere, 5 Turniere in deinem Orbit, die du auf dem höchsten Leistungsniveau kicken kannst. Und er hat davon einfach 4 verpasst schon. Oder 3 verpasst von 4. Das ist schon echt.
Ja, das kann einem richtig leid tun.
Das ist, glaube ich, schon. Also, das hat schon Deisler-eske Züge. Finde ich nicht. Hat mich auch schockiert, weil ich von seiner Verletzung gar nichts mitgekriegt habe, ehrlich gesagt.
Ich wusste auch nichts davon.
Ich wusste, es hat mich echt aus dem Nichts getroffen.
Ja. Ich habe echt gedacht, was ist denn los mit denen? Spinnen die jetzt total? Weißt du, dann nehmen sie jemanden mit wie Julian Traxler, der eine absolut durchwachsene Saison gespielt hat, ja? Muss man positiv so sagen, und ebenso ja eigentlich auch in Schürrle. Und dann lässt du jemanden wie Reus zu Hause. Ich habe es im ersten Moment, Basti, genauso wie du nicht verstanden.
Ja. Ja, die haben es ja dann aufgeklärt, dass er schon mal eine Schambeinentzündung hat, da kann ich es auch verstehen. Ja. Wurde halt nicht so kommuniziert. Dings, aber ansonsten geht der Kader für mich in Ordnung. Ich glaube, diese Mannschaft ist nicht der Top-Favorit, aber mir fehlt jetzt keiner.
Obwohl, dass er sich Optionen genommen hat. René hat es schon richtig gesagt, im Endeffekt ein Bellarabi oder Sonstiges, du hättest natürlich eventuell auch nochmal umnominieren müssen oder anders vorher schon nominieren, denn dir fehlen natürlich jetzt die schnellen Spieler in Reus, ein Bellarabi, die normalerweise ja extra fürs Tempospiel da sind, finde ich dann, wenn du dir anguckst, Julian Draxler oder den Schürrle, wie ihr gerade schon gesagt habt, die wirklich eine Grottensaison gespielt haben, können es halt überhaupt nicht ersetzen. Ein Sané vielleicht, wenn er wirklich gut drauf ist, weiß ich nicht, aber du nimmst dir natürlich auch Optionen, die im Turnier extrem wichtig werden, auch ein bisschen flexibel die Mannschaft aufstellen zu können. Und so hast du eigentlich jetzt wieder nur zwei Möglichkeiten, zwei Systeme zu spielen. Das dritte System fällt dir eigentlich weg, weil diese schnellen Spieler fehlen. Also weiß ich nicht, aber gut.
Das ist vielleicht auch eher noch so die spannende Frage, was so das favorisierte System sein wird, wo wir da wirklich hingehen, ob wir mit einer Spitze spielen oder ob wir mit zwei Spitzen spielen und wie das Mittelfeld dahinter aussieht. Über die Außen kannst du halt voll vergessen, weil da ist halt
nichts. Ich glaube, wir spielen auch ein Setzend. Ich glaube, wir spielen mit einer Dreier- bzw. Fünferkette fast. Dann hast du drei zentrale Mittelfeldspieler. Und ich glaube, die Außen sind auch keine wirklichen Außen, sondern die ruschieren auch. Ich glaube, das wird ein sehr zentriertes System werden.
Ja, genau.
Was glaube ich aber auch ganz gut ist, weil die deutsche Mannschaft sich darauf einstellen muss, dass die Gegner sich eh alle hinten reinstellen, außer zwei oder drei, die du dann im Finale triffst. Und dann kannst du immer noch umstellen und gucken, dass du dann schnell einen Mann reinbringst, weil, wie Dennis hat gesagt, du hast ja schon Schnelligkeit drin mit Sané. Aber ansonsten sind, glaube ich, ja, um das mal neumodisch zu sagen, pressingresistente Spieler am wichtigsten, die einen Ball auf engem Raum durch ganz enge Gassen spielen können, weil nicht viel Platz da ist. Und die haben wir ja. Und die Option haben wir. Und wir haben für brenzlige Situationen haben sogar noch einen Stoßstürmer gefunden, der jetzt wieder in Form gekommen ist mit Gomez. Also ich finde, die Nominierung ist von dem Spielermaterial, was zur Verfügung ist, finde ich die eigentlich in Ordnung. Nur, ja, mir fehlt trotzdem so ein bisschen eine kleine Identität der Mannschaft. Eigentlich ist die Mannschaft so im Umbruch, glaube ich.
Ja, das merkst du deutlich. Also ich meine, es ist ja insofern ganz gut, wenn wir so ein enges Spielsystem haben. Das ist ja dann auch für die Innenverteidiger nicht verkehrt. Überlegen wir uns mal, oder generell für die gesamte Verteidigung, denn da müssen wir ja sagen, da sind ja bis auf, ja, du hast schon mit Hummels, Höwedes und Boateng halt drei Leute, die über lange Jahre Erfahrung verfügen. Aber wenn ich dann sehe, Emre Can, Hector, und auch gerade Antonio Rüdiger, also bei Rüdiger habe ich momentan noch nicht das absolute Gefühl der Sicherheit. Ne? Und auch Emre Can hat in der Nationalmannschaft noch nicht alles das gezeigt, was er de facto kann. Also der Witz wird man auch sehen, wie es läuft. Ich bin auch sehr gespannt, wer jetzt halt, ob du mit falscher Neun oder mit einem richtigen Stürmer spielst, also Götze oder Gomez. Aber da ist ja schon im Endeffekt schön, dass wir jetzt wieder aus den Vollen schöpfen können, weil Gomez ist wieder zurück. Und ich sage euch, für mich gibt es einen Spieler, der alle überraschen wird bei diesem Turnier, Lukas Podolski.
Wieso war mir das jetzt klar?
Nee, finde ich auch klasse, Marvin. Das finde ich toll, dass du nochmal den Podolski erwähnst. Das ist auch mein
Lieblingsspiel. Nur als Maskottchen, genau.
Ich finde geil. Still loving Podolski.
Ja, irgendwie hat man sich ja bei der Nominierung gewünscht, dass er nach Gomez und Podolski dann irgendwie noch Klose hinterher sagt, oder? Ja.
Der soll mal zur Eintracht wechseln, der braucht nicht mehr Nationalmannschaft.
Ja, aber das wäre es doch gewesen, quasi erfolgreiche EM und dann zur Eintracht. Ja, das wäre doch der perfekte Abschluss seiner Karriere gewesen.
Ah ja.
Aber gut.
Nun ja, ja genau, naja, schauen wir mal. Aber was tippt ihr denn so? Jetzt haben wir ja schön über die Mannschaft gesprochen, wo ich auch sagen muss, über die Mannschaft, warte mal, Hashtag die Mannschaft haben wir gesprochen. Ja.
Alle
wo
zusammen.
Ich auch sagen muss, dass sie im Endeffekt zwar im Umbruch ist, aber okay zusammengestellt, sehe ich genauso. Was meint ihr denn, wie schneiden die denn ab?
Ich sag, wir scheiden im Viertelfinale gegen Belgien aus. Ich hab's durchgetippt und das dabei bleibe ich.
Der Weltmeister wird auch Europameister.
Halbfinale. Mit viel Glück Halbfinale.
Also ich sage auch ganz klar Halbfinale und dann ist Schluss. Ich habe irgendwie das Gefühl, mehr geht auch nicht. Wie gesagt, Umbruch und so weiter und so fort. Da ist Ende der Fahnenstange. Und jetzt schließe ich jetzt das an, was ich ja gleich sage. Wer ist denn dann für euch der Favorit? Also ich muss sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Spanien das macht.
Ich habe, mein Finale ist auch Spanien, Belgien, dann ist alles offen.
Ja, Belgier sind ja so ein bisschen Geheimfavorit an der Stelle eigentlich, oder?
Ja, normal schon.
Das ist gar nicht mehr.
Nee, das ist also wirklich nur noch geheim, wenn du irgendwelche Leute fragst, die mit Fußball noch nie was am Hut hatten.
Aber, also uns quasi.
Aber es ist im Endeffekt ja so, wir reden hier über den Geheimfavoriten, aber dummerweise hat der Geheimfavorit halt auch krasse Abwehrprobleme. Also den Feld bricht aktuell fast die gesamte Innenverteidigung weg. Insofern weiß ich nicht, inwiefern sich das dann auch wirklich durchträgt. Und auch in den letzten Jahren war es ja bei Brasilien durchaus, so weit sind wir noch nicht, aber war es bei Belgien ja wirklich so, dass sie auch in den Jahren zuvor schon Favorit oder Geheimfavorit waren und haben es nicht geschafft. Ich bin gespannt, aber wie sie die Abwehrproblematik irgendwie beiseite bringen wollen, weiß ich nicht genau. Ansonsten könnte für die Stelle von Belgien auch noch Frankreich ranrücken als zweiter Favorit neben Spanien.
Ja, ich glaube, der Spieler des Turniers wird Dimitri Payet.
Ja, wäre schon... nicht so ganz unwahrscheinlich, das stimmt schon.
Ne? Neuen Rekord, was Freischusstore betrifft. Ich weiß nicht, ich kenne den aktuellen Rekord nicht, aber ich glaube, vielleicht macht er 7 Freischusstore bei einer.
Mindestens. Wie ist es eigentlich, Basti? Werdet ihr das irgendwie mit eurem neuen Podcast eigentlich irgendwie ein bisschen begleiten?
Ich gehe davon aus, ich bin ja aber erstmal gar nicht da. Also ich bin ja erstmal, ich fliege ja rechtzeitig zu EM-Beginn, fliege ich Barcelona noch erstmal ab und wenn mit Fußball erstmal gar nichts mehr zu tun haben, ehrlich gesagt. Okay. Und werde mir das erste Wochenende, wo ich noch da bin, werde ich mir mal die Eröffnungsspiele und Deutschlandspiele anschauen. Aber ich habe nicht geplant, mir in Spanien, wenn ich in Barcelona bin, mir auch nur ein Spiel wirklich anzugucken. Weil ich weiß nicht, ich habe zwar irgendwie, ich informiere mich auch so am Rande noch über die EM und na klar beschäftigt man sich damit. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich bin auch mal froh, einfach mal 10 Tage mit Fußball gar nichts zu tun zu haben. Weil die Saison immer noch anstrengend war und was bei der Eintracht jetzt passiert, ist auch anstrengend, dass du jetzt Angst hast, was passiert jetzt? Und dieser Umbruch, diese Ungewissheit, ich bin ehrlich gesagt mal ganz froh, mit sowas gar nichts zu haben, weil ich auch gemerkt habe an mir selber, dass mich das auch teilweise dann irgendwie auch zermürbt, ehrlich gesagt. Und
ja.
Ich glaube, ich komme dann aus Spanien mit neuer Power wieder, aber um die Sendung jetzt nochmal anzuteasern, also ich glaube, der Lost in Nippes wird da schon drüber sprechen, auf seine bekannt ironische Weise. Und wer weiß, vielleicht ist der Manfred auch mal wieder zu Gast. Also wir schauen mal, wie es passiert, aber okay. Wenn dann erst zu den K.O.-Spielen.
Schön. So, ja.
Gibt's sonst noch
ein Thema?
Wann fängt denn diese EM eigentlich an? Freitag, oder?
Freitag.
Yep.
Da muss man sich ja langsam mal im Kalender eintragen, nicht, dass man dann da irgendwie aus Versehen irgendwie zu früh ins Bett geht. Wäre ja tragisch.
Ja, und ja, genau. Freitag geht's los. Samstag hast du dann, glaube ich, gleich
3 Spiele.
Dreierpaket auf jeden Fall. Das ist halt auch im Endeffekt in gewisser Weise ja schon ein bisschen skurril, weil du ja auch mehr Teams hast als in den letzten Jahren.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wie das ist.
Das finde ich auch kacke, ehrlich gesagt.
Ich weiß noch nicht, wie ich es finden soll, weil ich mag das eigentlich, dass auch mal ein paar zweitklassige Teams dabei sind, wie Ungarn und so. Ja, aber es ist halt so, wenn selbst der Dritte von der Vierergruppe, selbst ein paar Dritte weiterkommen, ja, ist es schon
wenigstens, skurril. Dann mach wenigstens mehr Gruppen. Also mach ja, wenigstens genau. Mehr Gruppen. Aber dann dieses Rumgerechnen, wer wird dann Dritter? Also das ist ja so ein fauler Kompromiss. Also das hört sich so an, als wenn gerade irgendwie die Mauer aufgegangen ist und man muss jetzt Ost- und Westteams und man muss jetzt mal so eine Übergangssaison machen mit besten Dritten. Dann mach doch halt, wenn du es unbedingt willst, mach halt 32 Mannschaften, meine Güte, wenn du unbedingt ein Achtelfinale haben willst. Aber das finde ich blöd. Nur weil er wiedergewählt, da leidet der Fußball halt auch dann darunter unter diesem System, dass dann irgendeiner wiedergewählt werden will und den kleinen Staaten irgendwie so ein Goodie gibt. Aber dann soll er ein richtiges Goodie raushauen und sagen, hier 24, dann mach mal 32. Dann brauchst du ja fast keine Quali mehr spielen. Und dann ist es halt so, aber...
Da gibt es nur noch einen Vorquali von San Marino.
Also wenn ich habe so einen Spielplan jetzt durchgetippt, dann kommt dann da links unten die besten Dritten hier und dann geht der da. Das ist doch alles Schwachsinn. Also es ist, passt mir nicht. Und
Was wären denn so eure Empfehlungen? Weil Dummschwätzer haben wir keinen in der Liste drin stehen. Da würde ich jetzt mal dann gepflegt ein bisschen drüber huschen, weil ich glaube, so viele Dummschwätzer haben wir jetzt aktuell auch nicht, weil so viele Menschen stehen jetzt nicht vor dem Mikrofon. Was wäre denn so eure Empfehlung, wo man mal sinnvoll diese EM irgendwie mal durchtippen kann? Weil ich habe das noch nicht gemacht, aber ich bekomme so langsam sicher Lust, da mal so ein bisschen rumzuprobieren.
Also meine Empfehlung ist ganz klar, wenn ihr das EM-Tippspiel machen wollt, dann seid ihr bei Kicktipp beziehungsweise beim Rasenfunk richtig. Die haben, schaut mal bei deren Twitter-Account nach, die haben ihren Kicktipp haben sie schon rausgehauen. Also da habe ich auch angefangen, das ist mittlerweile fast das Einzige, was ich eigentlich noch mache. Ich komme ja fast zu nichts. Aber hier bei Rasenfunk schön beim EM-Tippspiel mitmachen läuft.
Ja. Klingt auf jeden Fall sie nicht, aber wenn ich jetzt mal so im Vorfeld irgendwie durchtippen will und mal so ein bisschen ausprobieren will, was wäre denn mein Favorit, wo ich hingehen will, um mal...
Also in der Kicker-App ging das eigentlich ganz lustig.
Okay.
Da hab ich's gemacht und ich glaube, bei Spox gibt's es auch, also da findest du schon einiges, aber Kicker war, habe ich vorhin übers Handy gemacht, da konntest du so die Ergebnisse hoch und runter scrollen dann und hat die dann quasi die ganzen Achtelfinals zusammengestellt. Ja, und da bin ich dabei gelandet, dass Belgien Europameister wird und dann schauen wir mal, ob das auch so passieren wird, weil ich werde es wahrscheinlich nicht tippen, dann passiert es ja dann, wenn ich davon keinen finanziellen Benefit habe. Also. Mhm. Ja, schauen wir mal.
Und wenn ihr euch so einen Europlaner generell anschauen wollt, das habe ich auch schon unter die Empfehlung der Woche gepackt, ne? Da gibt es einen Europlaner von der Sportschau, der ist auch ganz nice. Da könnt ihr auf die verschiedenen Dinge tippen und könnt sehen, was dann so passiert. Auch ganz nett. Verlinkst du ja sicherlich, René.
Natürlich.
Sehr gut. Ja, ansonsten, was haben wir noch so? Ich glaube, das war's eigentlich. Fast muss ich noch auf jeden Fall sagen, was ich euch jedem empfehlen kann. Was ich jedem empfehlen kann. Tim Wiese ist bei Twitter.
Ja, endlich. Endlich.
Interessant. Wunderbar.
Und es ist auch ein offizieller Account, der wurde gleich verifiziert. Ich bin im höchsten Maße gespannt, was als nächstes so kommt, was er von sich gibt. Ich habe jetzt schon gehört, es wird so sein, dass er morgen eine riesengroße Ankündigung macht. Ich würde mal sagen, stay tuned. Ne?
War Ibrahimovic nicht auch einer, der gesagt hat, er will morgen irgendwas ankündigen?
Ja, ja, genau.
Vielleicht so. Hat man die beiden schon mal zusammen in einem Raum gesehen?
Ich weiß es nicht.
Na, vielleicht zieht Ibrahimovic ja die Tim Wiese seine Maske runter und dann kommt Tim Wiese zum Vorschein, wer weiß.
Uiuiui.
Das könnte auch sein.
Oder er kämpft gegen Brock Lesnar bei UFC 200.
Auf jeden Fall. Ach, er ist der Mystery Opponent. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das wäre auch ziemlich geil irgendwie.
Wäre Ibra.
Echt geil, wenn Brock Lesnar Tim Wiese so die Shorts einhauen.
Ich dachte schon Ibrahimovic.
F5, oh no, ja. So, Leute, Der Basti muss leider nicht ins Bett. Der Basti muss jetzt nochmal rausgehen, gell?
Sehr gut.
Leute, treffe. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend, Menes.
Genau, grüß mir einen Manfred, wenn du ihn siehst.
Das mache ich, gell? Die Ritter sage ich auch dann gleich. Und wir hören uns, gell? Macht's gut, Leute.
Macht's gut.
Ciao.
Tschö.
Also, wir hatten eine Empfehlung: den Europlaner. Das EM-Tippspiel beim Rasenfunk, alle mitmachen. Ich habe mich auch gerade eben angemeldet. Tim Wiese bei Twitter. Tippen in oder Tippplanen, wie auch immer man das Ding nennt, in der Kicker-App. Und dann hast du hier noch was aus dem Wrestling-Bereich reingeschrieben, Herr Marvin.
Ja, das ist ja jetzt, ich wäre ja eigentlich so fast so ein Basti-Tipp gewesen. Ja, nee, aber wenn ihr mal euch anschauen wollt, generell, wie man gutes Fernsehen macht, dann schaut euch die Doku von Seth Rollins an, das heißt Redesign, Rebuild, Reclaim. Das ist eine Doku, die geht circa eine Stunde, da geht es dann darum, wie ein Wrestler nach circa einem Jahr Pause oder einem Dreivierteljahr Pause wieder zurückkommt und sich darauf vorbereitet, auch so in das intensive Training und so weiter und so fort. Eine absolut hochwertige Sendung.
Okay.
Da muss ich halt sagen, ich finde es halt im höchsten Maße beachtlich, welches Produktionsniveau halt dahinter steckt, wie sich die WWE Zeit dafür nimmt, dann so Dinge, aber auch trotzdem relativ zeitnah rauszuhauen. Also das ist schon klasse, kann man sich mal angucken, wenn man Interesse daran hat. Selbst wenn man nichts mit Wrestling zu tun hat, aber vielleicht im Fernsehbereich tätig ist, kann man sich das mal anschauen, weil das Niveau, was da drin steckt, wenn man das reproduzieren könnte und auf sein eigenes Fernsehprodukt ummünzen könnte, wäre das Hammer hat.
Okay.
Gut.
Ja, gut, ich meine, es ist halt, da siehst du halt den Unterschied, ob du versuchen musst, irgendein Massenmedium zu bedienen oder ob du halt quasi dich direkt von deinen Fans finanzierst oder finanzieren lässt und dann natürlich auch mit ganz anderen Erwartungen zum einen da agieren musst, aber auch zum anderen ganz andere Möglichkeiten hast, weil du halt eben nicht sagen musst, du musst jetzt irgendwas haben, was sowohl irgendwie der Ritter, dem Manfred und den Schneider das irgendwie gefällt, sondern dass du halt einfach sagen kannst, okay, wir haben eine sehr spitze Zielgruppe und auf die gehen wir jetzt mal ein und machen da was. Ja, also das merkst du halt schon.
Ja, das ist richtig. Aber ich will jetzt nur sagen, bei dieser speziellen Doku würde das Produktionsniveau halt alle ansprechen. Das ist ja genau der Punkt. Also ich meine, die Thematik sicherlich nicht, aber wenn du dieses Niveau siehst, wenn du die Kameraeinstellung siehst, wie du die Schnitte siehst, wenn du siehst, wie die Übergänge sind, wie das Design dieser Sendung einfach ist, dann musst du sagen, meine Güte, Chapeau. Und ich habe jetzt in den letzten 2 Tagen mal ein bisschen mehr Zeit gehabt, habe mir durch das Fernsehprogramm so gesappt. Und da muss man wirklich sagen, was du teilweise dort hier in Deutschland geboten bekommst, ist peinlich. Ja? Wenn ich Sonntagvormittag irgendwie das Erste einschalte und sehe diesen komischen Stefan Mross, der mir irgendwie einen vom Pferd erzählt, lauter zweitklassige Möchtegern-Musikanten da einlädt, ja, und dann zwischenzeitlich gehe ich 20 Kanäle weiter und habe dann mit Astro TV jemanden sitzen, der einem irgendwie, was weiß ich, einen Chakra verkaufen will. Also ich meine, das gibt es da in den USA natürlich auch, aber ich habe so aktuell das Gefühl, dass dieses ganz hohe Produktionsniveau, bis auf beim Fußball, was wirklich der Fall ist, also ich meine, Fußball auf Sky haut ja da ordentlich raus und auch die Öffentlich-Rechtlichen werden jetzt zur Europameisterschaft wieder Dinge auffahren, die haben ja auch eigene Bewertungstools, die sie jetzt präsentieren, jetzt zur Europameisterschaft, das wird auch sehr interessant sein. Dann haben sie ja dieses Packing, was jetzt der Reinhardt ja entwickelt hat, habt ihr das mitbekommen?
Nee.
Der Stefan Reinhardt, der ehemalige Eintracht-Spieler, hat ja jetzt ein System entwickelt, schon zu seiner
Analyse.
Ein paar Monaten. Mhm. Genau, so ein Analyse-Tool, wo du die Qualität von Fußballern irgendwo auch messen kannst.
Okay.
Und zwar durch Packing. Packing ist dann die Art und Weise, wie du Spiele übersteigst. Also das ist jetzt schwierig, ein paar Worten zu erklären. Aber normalerweise umspielt man die ja immer so mit Pässen. Ne? Und dann gibt es Spieler, die können das besser, die können andere Gegenspieler besser mit Pässen umspielen und andere, die können es schlechter machen. Ne? Also das heißt, in der Offensivbewegung und so, das ist jetzt schwierig zu erklären, ich muss das mal durchlesen. Vielleicht haben wir da auch nochmal einen Link raus. Und das hat der Stefan Reinhardt entwickelt, so ein Erfassungstool, ne? Was ja eine krasse Angelegenheit ist. Ne? Da merkst du schon, der Junge hat einiges im Kopf gehabt. Ne? Und damit arbeitet zum Beispiel jetzt auch die ARD und zeigt halt auf, wie das bei der Europameisterschaft läuft. Ne? Wie
okay.
viele Spieler weggepackt werden.
Weggepackt.
Genau.
Okay, ja, spannend. Ja, ist halt schon schön zu sehen oder spannend zu sehen, wie sich so diese ganze Fernsehwelt, die ja quasi sich heute mittlerweile fast ausschließlich on demand irgendwie abspielt, weiterentwickelt, aber das ist halt, du findest halt in Deutschland, wenn du so das klassische Fernsehen hast, da halt keine Zielgruppe dafür, weil ich glaube, der gemeine Zuschauer, der halt sonntags einschaltet und den ZDF-Fernsehgarten guckt, der kommt da halt einfach nicht mit. Ja. Deswegen musst du da auch in der Richtung nichts weiterentwickeln, weil alle anderen, die sich heute irgendwie hinsetzen und Inhalte konsumieren, die machen das on demand, die zahlen ihre 10 Euro für Netflix oder für Amazon oder sonst irgendwas. Hat jetzt nicht auch Sky irgendwie sein Angebot geändert, dass du jetzt irgendwie Online-Tickets irgendwie anders da kaufen kannst, um Fußball noch zu gucken? Ich meine da auch irgendwas gelesen zu haben, dass du da jetzt irgendwie neben diesen klassischen Spieltag-Dingern jetzt auch noch irgendwelche Online-Einzeltickets kaufen kannst oder quasi nur online gucken kannst, ein Teil, also die gehen ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Weil du halt einfach merkst, dass dieser klassische Markt mit Fernsehen und auf die Couch setzen und sonntags 20.14 Uhr, damit um 20.15 Uhr anfangen kannst, Tatort zu gucken, das funktioniert halt einfach nicht mehr.
Interessant. Nee, das habe ich noch nicht mitbekommen, aber das ist echt interessant. Aber du siehst, ja genau, das lineare Fernsehen wird ein Stück weit obsolet, ne? Und dann aber die On-Demands, die hauen halt dann richtig raus.
Genau, Sky Online, Monatsticket mit auch für einen Zehner und kriegst dafür halt irgendwie Cinema oder Zeug. Also wo die es halt auch so ein bisschen aufgedröselt haben, wo du halt dann App für die Playstation oder halt irgendwie so eine kleine Setup-Box, ähnlich wie so ein Apple TV hast, wo du halt das einfach empfangen kannst, weil sie einfach auch feststellen, dass das über die klassischen Geräte nicht mehr funktioniert.
Interessant, ich sehe es gerade. Ich habe auch drauf geguckt, da werben sie auch groß mit Game of Thrones. Ah ja, okay. Naja, so
ja gut, das sind halt die Exklusivtitel, die du hast. Und wenn du dann noch schaffst, dich halt auf das Gebiet zu begeben, wo sie alle sagen von wegen, okay, das ist etwas, womit ich halt zurechtkomme, ja, oder wo ich halt sowieso irgendwie hingehe. Ich sag mal, mit einem Zehner im Monat bist du da ja durchaus konkurrenzfähig zu dem Rest. Ja?
Ja. Interessant. Ja, gut zu wissen. Ich gucke mir das auch mal an.
Gut, ich glaube, dann haben wir bis zur Erschöpfung alles durchgesprochen, was wir uns für diese Woche vorgenommen haben. alle Links, alle Informationen, alle Shownotes findet ihr wie immer unter eintracht-podcast.de und dann die Folge 227. Dort findet sich auch nochmal der Link zu unserem Sommerfest am 16.07. Das haben sich, wie gesagt, über 40 Menschen schon angemeldet, von denen ich hoffe, dass die dann auch alle zahlreich kommen. Dann wird das auf jeden Fall eine Riesensause. Und wer da noch will, kann sich einfach auch in die Liste noch eintragen. Ein bisschen Luft ist da auf jeden Fall noch. Und wer jetzt hier im Anschluss noch ein bisschen Entertainment braucht, ich habe gerade eben im Vorbeifliegen auf Twitter gesehen, für FIFA 17 ist jetzt der erste Trailer draußen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber würde ich jetzt einfach mal so ungefragt einfach noch auf die Empfehlungsliste hinten draufsetzen.
Klingt super.
Gut, dann machen wir den Sack zu. Die nächste Folge kommt wieder genauso spontan wie die Folge jetzt hier und heute oder morgen oder wann auch immer ich sie fertig habe und ihr die hören könnt. Bis dahin vielleicht irgendwie alternativ mal noch bei den anderen Podcasts vorbeigucken. Ich weiß nicht, habt ihr die 18 Stunden Rasenfunk schon durch?
Ich bin bei Stunde 4.
Okay. Dennis?
Ja. Stunde 2.
Okay. Ich habe sie durch. Lange Spaziergänge mit dem Hund zahlen sich aus. Auf jeden Fall viel Spannendes drin. Kann man sich dann auch mal als Überbrückung noch geben. Nicht nur den Eintracht-Teil, auch die Teile zu den anderen Vereinen und ansonsten einfach mal unsere Social-Dingens-Kanäle im Auge behalten, wenn wir versuchen, die nächste Sendung wieder halbwegs pünktlich anzukündigen. Ja, und dann sage ich danke fürs Zuhören, danke an euch fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.